Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Lieber Christoph Stadler, das, was jetzt kommt, ist für dich. 100 Folgen voller Lebensweisheit, Liebe und Lachen. Ein wahrhaft bemerkenswertes gemeinsames Leben. 100 Folgen an Erinnerungen und du bist das lebendige Herzstück von all dem. 100 Folgen, jeder Tag ein kostbares Geschenk, das du uns gegeben hast. 100 Folgen gelebt, jede Sekunde ein unbezahlter Schatz. Ich grüße dich recht herzlich zur 100. Folge Endzone der DAZN NFL Talk.
Hallo Flo Hauser und vielen Dank KI für die tolle Nachricht. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ist es aus deiner Feder?
Nein, natürlich nicht. Ist nicht aus meiner Feder. Dafür hatte ich leider nicht die Zeit, aber ich habe ein bisschen recherchiert und dachte, das passt ganz gut. 100 Folgen, glaube ich, das ist ein schönes Jubiläum. Das ist ja das dritte Jahr, in dem wir das machen. Wir haben das auch schon mal so gesagt, was uns auch fernab von öffentlichen Auftritten und gemeinsamen Arbeiten auch ein bisschen zusammengebracht hat. Das schätze ich wirklich sehr. Deswegen vielen Dank für viel, viel Arbeit und Geduld auch manchmal mit mir und auch vielen Dank an euch alle da draußen fürs fleißige Mithören von 99 und jetzt 100 Folgen.
Hör jetzt auf, sonst fange ich gleich an mit Josh Allen zu weinen nach dem Aus.
Nee, ich möchte einfach mal Danke sagen. Wir kennen uns ja, glaube ich, schon 10 Jahre. Irgendwie haben wir nie zu tun gehabt, außer auf dem Flur. Und seit drei im Podcast.
Das waren noch Jahre.
Das waren noch gute Zeiten. Ah, das war noch so schön, als ich dich noch nicht so gut kannte.
Da sind wir wieder beim Trend 2016.
Genau, ja. Deswegen 100 Folgen. Ich glaube, wir haben echt viel erleben dürfen. Und das ist echt ganz cool. Also NFL-Spiele interviewt, viele nervenaufreibende Dinge in der Recherche oder auch in der Vorbereitung, technische Probleme.
Ich wollte gerade sagen, das ist das, was raussticht. Technikprobleme, das kommt immer dazu. Ist heute auch noch ein kleines Thema.
Stimmt, ja.
Wir bleiben uns treu.
So ist es. Nein, also 100 Folgen oder das ist
schon krass, oder? Wie schnell 100 Folgen dann gegangen sind. Also so ging es mir, dass auf einmal diese 100 dran standen. Okay, crazy. Ja. Also wir hatten ja letzte Woche schon mit der 99, wo wir es dann glaube ich, beide realisiert haben. Hoppala, als nächstes kommt die 100. Schön, aber schön, dass es so lange geht, wie du es gesagt hast. Danke euch, weil ihr hört das ja, sonst
wäre
es Quatsch. Nur für uns beide machen wir es nicht nur. Auf weitere 100 Folgen.
So sieht's aus. Und in dieser 100. Folge haben wir natürlich auch ein bisschen was vor, das ist klar. Passend dazu, zu einem Jubiläum, haben wir in dieser Folge auch unsere Gedanken zu den NFL Awards, die ja dann in der kommenden Woche vergeben werden. Das kommt am Ende der Folge, könnt ihr reinhören, was wir so denken. Natürlich
und sagt uns, was ihr denkt.
Auch das wichtig, ja, ganz genau. Und natürlich sprechen wir aber auch über den jetzt feststehenden Super Bowl. Wir gehen nächste Woche dann, das heißt schon mal als Teaser für 101, in die Tiefe, was die Matchups angeht mit den einzelnen Teams, aber trotzdem ein bisschen in die Bedeutung rein für die Seattle Seahawks und die New England Patriots als der Super Bowl. Da werden wir auch drüber sprechen.
Genau, Folge 100 ist ein bisschen Baukastenprinzip, weil wir können ja mal sagen, wie es eigentlich geplant war. Also wir werden mit einem Beatwriter der Seahawks sprechen, mit Greg Bell von der News Tribune. Das hat alles wunderbar funktioniert. Mit dem hätten wir, glaube ich, 8 Stunden reden können.
Oh ja.
Und eigentlich hätten wir, ja, nochmal, ihr kennt ihn schon eigentlich aus der Zeit vor der Saison war es, oder? Korrigiere mich, da waren es die Geheimfavoriten, war das die Folge?
Glaube ja. Ja,
und da hätten wir eben jetzt auch wieder mit Chris Price gesprochen, der für die Patriots ja schreibt. Der wäre auch dazugekommen, nur der sitzt oder saß, wir wissen es gerade nicht aktuell, der saß oder sitzt in Denver immer noch fest. Da ist der Schneesturm in den USA, deswegen hat es der leider nicht hinbekommen, weil er am Flughafen festsitzt, dann zu uns in die Sendung pünktlich zu kommen. Deswegen, das sei ihm verziehen. Ich hoffe, mittlerweile ist er gut daheim angekommen, aber ja, die USA ist gut mit Winter überzogen, da brauchen wir uns bei uns, glaube ich, gar nicht beschweren. Deswegen, toi, 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 Chris, wir hören es ein anderes Mal, das ist völlig in Ordnung, wir reden so nochmal über die Patriots. Umso länger haben wir, das können wir auch schon sagen, am Dienstagabend dann mit Greg über die Seahawks gesprochen, weil, ich wiederhole es gerne nochmal, dem hätte ich auch 4 Stunden noch zuhören können.
Absolut, und das kommt jetzt auch als erstes, also Ohren gespitzt, das ist wirklich sehr, sehr interessant, mit tollen Infos von ihm, was bedeutet das alles für Seattle, was hat Mike McDonald eigentlich für Anteil an diesem ganzen Erfolg. Also da gibt es jetzt ganz, ganz tolle Einblicke mit einem wichtigen Hinweis, Stichwort Baukasten. Am Ende unseres Gesprächs ist das Bild von ihm ein bisschen hängen geblieben.
Natürlich.
Deswegen nicht wundern, dass, wenn ihr den Podcast schaut auf der DAZN-Plattform, also mit Video, werdet ihr dann ein Standbild von ihm sehen. Wenn ihr ihn hört, läuft alles geschmeidig und deshalb jetzt feuerfrei für den Talk über die Seattle Seahawks.
Ja, dann fangen wir doch einfach an mit Greg. Greg, first of all, thanks for your time. How surprised are you about this Seahawks season? Or was it clear from the beginning, we are going to the Super Bowl?
Well, first of all, guten Abend, and thanks for doing this in a second language. I appreciate that, because if we do this in German, it wouldn't be very informative, I can tell you that. No, this is a surprise, I think. They're probably a year or two ahead of Mike McDonald's mm-hmm. rebuild schedule, because, look, Mike McDonald comes in, he changes the culture, he changes every way they eat, they practice, they travel. For 15 years, they did it one way under Pete Carroll. And when Jody Allen, the chair, and Bert Cole, the vice chair, and John Schneider decided to go a different way, Jody Allen chose John Schneider's way. And Schneider was, we have to innovate the defense. And it took him that first year to fix the defense. The Ernest Jones trade was the catalyst that crystallized Mike McDonald's way of playing defense. And you can look at the numbers before Ernest Jones and after Ernest Jones. It's like the night to day. He was absolutely that pivotal, especially in run defense. So it took a year to fix the defense. And then they do what is not really the blueprint for a success in the following season. They traded their 4,000-yard quarterback and turned around and signed a guy that most of the league thought was a castoff, who had failed with four different teams in 7 years, and they gave the keys of the franchise to Sam Darnold. Nobody at that point in March when they did that. And then, oh, by the way, they traded DK Metcalf a couple days later.
Exactly.
For two draft picks. No one at that point said, aha, this is a Super Bowl team. They said, okay, the defense is fixed, but the offense is going to take a while. And the offense didn't take a while. It took a while for them to run the ball, but for the whole season they struggled to run the ball. Sam Darnold and Jackson Smith and Jigba passing kept them afloat. So they've won all their games because Sam Darnold has been far better than he has been pretty much his entire career. Now, he had this season last year with Minnesota, 14-3. But Seattle didn't have Minnesota's world-class receiving core, and Seattle didn't have even a semblance of an offensive line. And all of that has changed this year. So this, to me, Christoph, is at least a year or two ahead of where the offense would be. This was a championship defense before the season, I thought.
Absolutely, yeah.
But not on offense.
But what would you say, because it went pretty viral, the first meeting of Mike McDonald as new head coach, 1.5 seasons, so to say, ago, mm-hmm. as he told everybody, I got a vision, and the vision is NFC Championship game in Seattle. And you are covering the Seahawks, of course. You are there every day, or you're getting everything. How surprising maybe was the Seattle franchise itself? I mean, nobody will say, oh, this is not just the best offense we have, and maybe we win, maybe we will not win. This will nobody say at all. But how was the feeling getting Sam Darnold in to say as a franchise now, or is it a developing thing, now we can win the whole thing?
It took a while, but actually it shouldn't take a while. It did take some time for them to trust him because they didn't know him. And Jackson Smith and Jigba, for instance, had only played with Geno Smith for his first 3 years of his career. And guys like Jaron Reed, who have been here since 2016, have only played with Russell Wilson and Geno Smith as a quarterback and team leader. But the guys tell – and they told us this back in April and May, guys. The players in the locker room said how much they trust Sam Darnold. And he got their trust by, as soon as he showed up, his work ethic, and that he was there for all of the voluntary meetings and OTAs and minicamps. In fact, the Seahawks had darn near 100% full participation in those off-season voluntary workouts, which is unusual in the NFL. Mm-hmm. You can remember, and Seahawks fan can remember, Marshawn Lynch never came to that stuff. Michael Bennett would just stay in Hawaii, and we'd say, why didn't you come to the OTAs and minicamps? He says, because I live in Hawaii. Why would I come to Seattle in March, April, and May? Because I live in Hawaii with my girls.
Completely fair answer.
Until you make me and start finding me, I'm not coming. And that's pretty much true for around the NFL. But Sam Darnold set an example of showing up to everything. And then everybody showed up to everything. And Mike McDonald said that that's established a culture, a mindset, and a work ethic back in April and May that gave them a head start for the training camp in the season. They were able to install more, do more in these, quote, voluntary practices in April, May, and June than most teams can get accomplished then. So the Seahawks had a leg up and a head start. the trust was almost immediate then with Sam Darnold. Then once the season happened, when they started winning so much so early, it's pretty easy to trust your quarterback when he wins, right? I mean, 9-game winning streak. Sure. They've won 14 out of the last 15 games. Yeah, I'll trust that guy. They won more games in the history of the franchise this regular season. That really increases the trust in a quarterback. So, yeah, he hit through the 20 interceptions, or the 20, had the 20 turnovers, 14 interceptions, 6 lost fumbles that led the league. But because of the groundwork he laid in the spring and the trust he had with the locker room, and the fact that their defense was good enough to overcome all those turnovers, they kept winning. And that's where the buy-in to Sam Darnold came.
Why did it work so well? Is it just Clint Kubiak? Because I think that hiring was a big advantage to get this season. Doesn't mean you have to go to the Super Bowl, but I mean, the regular season being number one seed, this would be already a success.
Yeah. Christoph, the obvious is Clint Kubiak. And Mike McDonald hired him specifically to change the attitude of the offense. And he wanted the offense's attitude to be like the defense's. Rugged, attack-minded. Well, in offense, what's that mean? That means run the ball. And they spent the whole season with the highest percentage of run plays. They ended up finishing third just behind Buffalo and Baltimore. But 50% of the time they ran the ball, which in today's NFL is unusual, right? It's a pass-happy league. 50% of the time Kubiak ran the ball, even when they weren't running it well. They spent most of the season at the bottom of the league, the bottom 5 or 6 teams in the league in yards per carry. Yet he didn't stop running when they didn't run. When Ryan Grubbs called a run play last year and it got stopped for 2 or 3 yards, that was the last time they ran for a month. And McDonald said, no, no, no. We're going to run not just to gain yards. We're going to run to establish a culture on offense. And we're going to dictate our physicality on offense to teams, even if they stop us. Teams would sack the box. They'd bring a safety down. They would stop the run. And Kubiak kept running. And that ended up setting up the play action passes and the things we saw Darnold be able to do down the field with Jackson Smith and Jigba against single high coverage because of how much they were pushing, run defenses were pushing against the run. The other unseen factor here, guys, John Benton and Rick Dennison. Who are they? Well, John Benton has been a 20-plus year veteran offensive line coach in this league. Rick Dennison has won 3 Super Bowls as an assistant coach with the Denver Broncos, going way back to Mike Shanahan and John Elway in the 90s. Rick Dennison is the run game coordinator. John Benton got hired from New Orleans, where he worked with Kubiak, to be the new Seahawks offensive line coach. He has transformed the offensive line. They installed an outside zone run scheme, he and Kubiak did. When you talk to Abe Lucas, Charles Cross, even Gray Zabel, Jalen Sindel, Anthony Bradford, and the offensive linemen, they tell you that John Benton's teaching is so clear. They used to run every system known to man in blocking schemes under the last few offensive line coaches. This is exactly the opposite. This is outside zone, do this. Now, there's some nuances to the blocking and what they have to do, but the teaching of it was so clear that the guys were telling me in training camp, man, our job is so easy. They're asking us to be good at one thing instead of being good at 7 things. They used to pull. They used to trap. They used to inside zone. They used to outside zone. They used to counter. Guards pulling. So they do some of that now. But mainly they spent the whole offseason in training camp working on outside zone and being good at that one thing. It took most of the season to get consistent at it. And at the Carolina game, they decided to go outside zone heavily. They were running a little bit more inside zone than some other things before that. Starting in the Carolina game, week 16, they ran a ton of outside zone, and they've gotten really consistent and really good at it. And you see the results in the run game. But the linemen just absolutely love John Benton.
And what I think is fascinating, because you mentioned also Gray Zabel, it's also kind of, I mean, in a few units, a young group. And the trust was developing over the season. I'm always, Christoph knows this. I'm always going sometimes far away from the stats, and I'm looking to mentality things. And Gray Zabel with Leonard Williams, the young offensive lineman, is coaching the veteran on the other side, what he can do in a divisional round against the opponent center. And also all this dark side stuff. And you always say in football, you are a good group and you have a good locker room. But my feeling is, and this is why what I would ask you, my feeling is that this is much more than a football group than anybody else in the 31 other teams. It seems like they found each other, not asked for this, but found each other and are there for each other in every sense of the season.
You're right. And the personalities that they brought in have really meshed well. DeMarcus Lawrence has, in Julian Love's words, transformed the defense. DeMarcus Lawrence, the 11 years with Dallas, comes in as a three-time Pro Bowl, All-Pro type of defensive end who'd never won a Super Bowl. Never been to a Super Bowl in Dallas in 11 years. He comes to Seattle, and Mike McDonald back in the spring said, this is the best practice player I've ever seen. He takes what we're trying to coach and sets an example on exactly how to do it and doing it at max level. The guy's 33 years old doing max level drills in May. And these young players looked at him and said, whoa, this is how you are. This is how you succeed in the NFL. And you play for 12 years at 33 years old is to practice like this guy. McDonald started using DeMarcus Lawrence as his funnel to coaching and technique and effort. And the guys gravitated to him. Then you have personalities like Leonard Williams, like Jaron Reed, who I mentioned, had been here since 2016. Devin Witherspoon, who is just a trash-talking machine and is just so brash. He's a trip to cover on a daily basis. They love him in the locker room. And then the guys they drafted, Nicky Munwori. We could see back in the day they drafted him, I think you may remember if you're closely listening, the day they drafted him, they said, this is our Kyle Hamilton. They even said, this is our Cam Chancellor. And those of us have been around the Seahawks for a couple of days are like, whoa, whoa, whoa. This guy hasn't even practiced, let alone had an NFL game yet. You're saying Cam Chancellor and Kyle Hamilton? Cam Chancellor redefined the safety position and Kyle Hamilton an All-Pro? Can we at least see him practice? And he's been exactly that. Yeah, he's playing he's played every position on the field on defense, including defensive end. And his personality is, give me more to learn. He's in Mike McDonald's office all the time saying, what else you want me to learn? And he just asked for more and more, and McDonald loved it. All these personalities coming together, all toward hard work, and then the success they had made it all like, oh, okay, this works. Let's face it. If they were 1-5 in October, there would not be good locker room chemistry. The personalities would – none of this would be working. Winning really solves everything, but they had a great baseline to start with so that they, once they started winning, it reinforced itself.
We didn't really talk about Mike McDonald so far because, I mean, that's the centerpiece for this success. You mentioned it, a new culture after – it felt like 100 years of Pete Carroll before.
Right.
What kind of guy is he? Because sometimes he looks a little bit weird, to be honest, from the outside. On the other side, don't tell him I'm an idiot. I said the Seahawks, my prediction was they will be last in the division, so I'm an absolute idiot.
You weren't alone. A lot of people did.
But this guy,
he
must have something special to get this team connected with him so quickly to get this mentality, all that stuff, because as Flo mentioned, for me, this team looks so, it's not one and done. This looks like they can do it the next 5 years or what else.
No, it looks like no matter who's coming, we're going to win. That's what it looks like right now.
And that's because the defense, this is the third youngest team in the league, guys, by snaps.
That's crazy.
And they have some of the most salary cap space for next year in the league. Now, they right now only have four draft picks, so they have to restock for that. And they also only have a 28-year-old quarterback who's playing the best and going the farthest he's ever played.
So he thinks like he's 35,
right.
But he isn't.
Absolutely. He entered the league when he was 20. So this is his eighth year, and he's only 28 years old. Mike McDonald, he's a nerd. He loves to sit down and look at X's and O's and talk shop about schemes and gap schemes and fronts and over-unders and blitzes and fake blitz. That's what he loves to do. When the few times we do talk to him off the record or just sit around, we've had times during the joint practices in Nashville and Green Bay to just sit and have beers with him. And he gives us the pleasantries and tries to be cordial. And he's a really nice guy. But he really doesn't say a ton until you start asking him about nerdy X's and O's stuff. And then he goes on forever. He loves that stuff. He joked on the other night on the stage with Michael Strahan and the Fox team after they won the NFC title that he was being a nerd. He didn't know what to say, and he was yelling too loud. And he just said, "We do not care," because he didn't know if everyone was hearing him and all this. He says he's socially awkward. He could be on Wall Street. He was on the financial banking track when he decided to U-turn and go into football coaching. He has a master's degree. He was like a 4.0 student at the University of Georgia. He used to hang out in the Starbucks right off the University of Georgia campus because he knew that's where the football coaches went. And he would take binders of handwritten diagram plays, defensive schemes, into the Starbucks and hand them out to who he knew the Georgia coaches were. And he would just these coaches were, who is this kid? He was still at college at the time. He was coaching in high school, Cedar Shoals High School in Athens, Georgia at the time, as a college student, as an undergrad, he was coaching high school kids. And he was handing out these binders to every Georgia coach who came into the Starbucks. And he then started going to the team facility and kept handing out these binders. And these coaches would just throw the binders in the trash, and he kept giving it to them. And finally, after about months of doing this, one of the coaches said, "Where'd you get all this?" And he goes, "Oh, I did it myself. And I'm a coach down at Cedar Grove High School down the street. I just love to have a job with you guys." And the coach said, "Well, we can't pay you." And he said, "I don't want to get paid. I just want to be on your staff." And that's how Mike McDonald's coaching career started at the University of Virginia, at the University of Georgia. So he is a football nerd. He learned under John Harbaugh in his 10 years at Baltimore. In fact, I asked him yesterday, and he said he's going to consult John Harbaugh on how he did the Super Bowl with the Ravens in 2013 before McDonald got there, so he can get some tips from him. But he's a son of a West Point graduate, United States Military Academy, which is close to my heart. I graduated from there. And so we have a kind of a kinship together. And he says a lot of Army things. He yells at the players, "If you're walking, you're wrong." He talks about commander's intent, tip of the spear, all these things I used to hear in the Army. That's what the U.S. Army, that's what Mike McDonald does with his players. He's hard on him. Pete Carroll was a grandfather and a father to those players. And he is a legend here in Seattle, and nobody here will ever disparage him. He won their only Super Bowl. He is on the Mount Rushmore of Seattle sports people forever. But he was a coddler. He was one in on and off the field. He wanted to love him. McDonald's not a coddler, and he doesn't look like. He wants to make sure everyone knows he's not one, and he has a stick that he beats him with. But he also has a carrot, to use the metaphor, that he gives him, rewards him. Yesterday, after they won again, every time they win a Sunday game, they have food trucks outside the facility on Monday. He gives him days off in the middle of nowhere. He'll cancel practice and take him on trips to a military base. He does a lot of things that are player-centric, yet he's really hard and really driving on them, exacting in standards.
Interesting guy.
You mentioned socially awkward. But at the end of the day, if you watch him, you got the feeling that the players appreciate his nerdy stuff, but also his stuff coming from his heart. So he's not the cuddler, as you mentioned, but it seems like that he kind of is because how he is, if you know what I mean.
Yes, and the players love him for it because they're not nerds, right? Most of the players don't know the game nearly like he does, so he balances them out. Witherspoon's the one, by the way, who called him a nerd. Witherspoon and McDonald are like brothers. One of the first practices, it was in spring it might have been training camp. McDonald said to us, I asked Witherspoon how he became the smartest player in the league at age 22 because he knows it all. You just ask him and he knows everything. They have a really back and forth relationship because of how much trash talk that Witherspoon talks. He even talks trash to McDonald, and McDonald talks it back to him. But he is the nerdy type, yet he has – because especially the results on defense work so well, the players, of course, are going to listen to him. The results speak for themselves. And having said he's a nerd, he has a beautiful wife. She is a former cheerleader at Baltimore Ravens and Washington Commanders. She's gorgeous. They have a beautiful young son. It's not like this guy's socially awkward to the point he can't meet people. He's doing okay.
I missed a question before because maybe this would be interesting after the Super Bowl. Clint Kubiak, the so far OC of the Seahawks. Do we have any news or updates or a feeling what's going on with him? If he's going to catch the job of the Raiders or if he's going to stay with the Seahawks? I mean, what he's doing was impressive so far this season.
Yeah, I have heard the Raiders are really interested. That Tom Brady has his hand in this coaching search, and he's very because he's covered the Seahawks in this playoff run, but including the game the other day. Brady is interested in particular with Kubiak. This is on hold now until after the Super Bowl, of course, and the teams have to wait. So it's logical to assume that the teams that have yet to fill their head coaching spots are waiting to at least talk again to Clint Kubiak. The only you can't talk to people in person yet. He had six virtual interviews during the bye week during the wild card round. But then the NFL rules are you can't talk in person until your season's over. Well, the Seahawks season's not going to be over until February 9th. So that means those teams have to wait. So the teams that still have openings, it seems, are waiting for Kubiak. Kubiak doesn't strike us that are with him every day as a head coach. Not yet anyway. He's still only 38. He's only been in one job for 2 years. I mean, every time after 2 years, he's gone again. He's only had play calling responsibilities twice, a few years ago in Minnesota and last year before this season in New Orleans. And, of course, this is just his first season with the Seahawks. So he hasn't had the longevity piece, and he doesn't have the commanding persona that not that he can't be a head coach, but he doesn't have the obvious commanding persona that Mike McDonald does. He's quiet. He's reserved. He doesn't say a ton to the players as he interacts with them. He's to the point. He's not a charismatic leader that I can see, but that doesn't mean he can't be a head coach. And the trend is toward younger head coaches. I'm assuming that those teams that still have vacancies are going to talk to him at February 9th.
Yeah, I mean, not every coordinator is a good head coach, but we will find out if he maybe lands in Las Vegas. Maybe a last question from myself, because you mentioned charisma. A lot of charisma comes with the 12th, of course, in Seattle. How's the feeling right now in the city or in the area with the Seahawks and this matchup against the New England Patriots, which they pretty good know? You as well, you are there with the Seahawks like for 20 years now. So you've been there 2014 with this interception and stuff.
Yes.
So what is the feeling right now regarding this matchup against the Patriots?
The town, the region is absolutely jazzed. The stadium has been the loudest it's been since the Legion of Boom 2014 team that played in Super Bowl 49 against the Patriots. When Rashid Shaheed returned that kickoff for a touchdown to begin the game against the 49ers in the division round, that was as loud as I've heard that place in 11 years. I hadn't heard it that loud since the last Super Bowl year. I thought actually the 49er game was louder than the Rams game. But the whole town, people that aren't into football are talking to me about football. My wife, who barely watches games, watched every play with some friends the other day. It's a huge deal here. I know it's a huge deal in Germany. When I was there for both the London game and then the Munich game, I met hundreds of German Seahawks fans that were there. I'm sure it's a big deal back there as well.
Seahawks, Patriots, two of the biggest franchises here in Germany. This is unbelievable.
I'm assuming that's because when the NFL really started to get live weekly games broadcast, the Patriots and Seahawks were featured because of their
Absolutely. 100%. Exactly.
Right. And so, yeah, guys, it's as big as it was in 2014 and 15 with a whole new set of fans who didn't experience that. There were some fans who might have been 5 or 6 years old back then who are now in their 20s. And so there is, it's a gigantic deal. Front page, top of the news. Everyone's going to Santa Clara and San Jose next week. I'll be down there on Sunday. It's a massive deal. And, what's interesting is the first time for a lot of these players and coaches, as I said, this is a third youngest team in the NFL. So there's a freshness to all this for sure.
So this is maybe, sorry, Christoph, a start of a dynasty, because everybody's talking about the Patriots, also a young team. And we talked about it. Mike McDaniel, young coach, young team, young other assistant coaches. And the feeling that nobody can beat them right now. Is this a dynasty coming into us with the Seattle Seahawks?
Yeah, well, every time a team gets to the Super Bowl, people ask that question because it's, wow, this team's really rolling right now, right?
That's true.
But again, they have a 28-year-old quarterback. They have the third youngest roster in the league, and they have tons of salary cap space for next year and the year after to go plug holes. The one thing that they lack, again, is they have only four draft picks currently because they traded two of them to Rashid Shaheed. They traded a bunch of others. So they don't have the depth of draft pick, but I'm pretty sure that John Schneider is going to make a couple of deals where they're going to end up with more than four picks coming into this draft. But the basis here, the foundation is young. Witherspoon, Eamon Worry, Sam Darnold. They have a decision to make on Kenneth Walker, 25 years old at running back, whose contract is ending and is making more dollars by the minute now that he's the lead back in the Super Bowl.
Yeah.
They have a Reek Woolen decision at cornerback. His contract is also ending. Rashid Shaheed's contract is ending that they inherited from the Saints. So they're going to use a lot of that cap space to keep their guys. And I think that Kenneth Walker is playing himself into a new contract. Not sure about Reek Woolen. But to answer your question, they're on the better side of lasting a while because of how young they are, including their 38-year-old head coach.
Yeah, that would be my last question as well about the city, I had been there once in Seattle. It didn't rain, obviously.
Yeah. When were you here?
Oh, it's 7-8 years ago. And it was so interesting, the city, because I liked the city from the beginning. There was a lot of purple and gold, I guess it was, for the University of Washington. But you can feel that it is a sports city with the Mariners, with the Seahawks for sure. And therefore, it would be very interesting, as you already said, what's going on now with a Super Bowl ahead, because it was 7-8 years ago, and of course, there was no Super Bowl again for the Seahawks. But it could feel this city is a sports city.
It is. And a lot of it is because it rains so much that we all sit around our televisions and watch sports because we don't want to go out.
There's nothing else to do.
Right. We don't want to go out in the car wash all the time. But yeah, and part of it is because it's been so long that they haven't had success in sports in this city. The Mariners never making it to the World Series. The Seahawks they've had a great sustained run here, but they still only won one Super Bowl in 50 years of playing. So there's been a lot of fandom that you go way back. People remember the Kingdome days. In the Dennis Erickson days when they were habitually 8-8, 9-7, Tom Flores coming up here and not being able to do it after Chuck Knox left. There are a lot of Seahawks fans who have owned season tickets since 1976 in the Kingdome, their inaugural season, who this stuff, going to Super Bowls, blows their minds. And the fact that they're a one seed and having home playoff games and 16-3, those of us that are over 40 years old, I'm from Ohio, I'm not from Seattle, but I can remember watching those Seahawks teams before. They had Efren Herrera and Jack Patarin. They used to run fake field goals and Jim Zorn, and they were just this novelty act, but they were never any good. And now their sustained excellence is. John Schneider deserves a ton of credit. The ownership continuity from Paul Allen to his sister Jody Allen has absolutely helped. And John Schneider has done something no general manager has ever done. No general manager has taken one team with one roster and one head coach and gone to the Super Bowl, and then lasted enough to take another regime with a completely different roster and a completely different coaching staff to a second Super Bowl. Most GMs get fired as they go down the backside of a Super Bowl run that they don't get there for the next run. He was able to change on the fly, and his choice of Mike McDaniel is absolutely, obviously, an unbelievable hire.
That was probably the game changer. Greg, thanks very much. It was a pleasure. Ja, vielen Dank, Greg. Der hat ein Heimspiel, für den war es wunderbar, wobei in Seattle, du hast ja kommentiert, hat es eh nicht arg geschneit, nämlich gar nicht geschneit. Denver und gerade Boston, also es liegt auch bei Chris an Boston, dass da keine Flieger landen durften in Massachusetts. Naja, sei es drum, also deswegen Chris Price.
Ja, da will ich dich unterbrechen, weil du hast mir nach der Aufzeichnung gesagt, Mike McDaniel kommt woher ursprünglich?
Stimmt, aus Boston, Massachusetts.
Ja, weil du es jetzt gerade nochmal ansprichst und er spielt gegen wen?
Boston, Massachusetts.
Genau, ja. Gegen die New England Patriots. Also auch ein interessanter Fakt irgendwie, fand ich, ja.
Genau, jetzt reden wir halt kurz und nicht eben Chris Price, genau, vom Boston Globe. Den hätten wir natürlich sehr, sehr gerne gehört, aber der hat eine sehr valide und gute Ausrede. Hat aber so schon gemeint, er ist natürlich nächstes Mal sehr, sehr gerne wieder mit dabei. Ja, die Patriots, es war nicht ganz so ein schönes Spiel wie gegen oder wie bei den Seahawks gegen die Rams. Das war, glaube ich, das ästhetischere Spiel. Lag natürlich dann auch dran, dass es eben geschneit hat in Denver. Wobei auch davor, selbst wenn es so weitergegangen wäre, das zweite Spiel wäre das optisch bessere gewesen.
Sehr wahrscheinlich, ja. Die Patriots setzen sich mit 10-7 durch, tüten das Spiel ein durch eine Game-Winning-Interception von Christian Gonzalez, von Backup-Quarterback der Broncos Jared Stidham und dann mit einem Lauf von Drake May zum First Down. Das können wir vielleicht an der Stelle so mal sagen, der sich wohl dann nicht verletzt hat. Das wurde ein bisschen spekuliert. Mhm. Mike Vrabel hat schon gesagt, alles in Ordnung. Aber er ist dann voraus oder vorangegangen und hat das Spiel quasi eingetütet. Aber mal wieder ein Low-Score-Game. Und es ist ja auch so, dass die beiden Teams, die jetzt aufeinandertreffen, sehr wenig Punkte zulassen. Das kann man an der Stelle schon nochmal sagen. Wollen aber jetzt natürlich über die Patriots sprechen, was es für die bedeutet. Wir haben ja bei beiden Teams, Christoph, die Seattle Seahawks als auch die Patriots, letztes Jahr nicht in den Playoffs gewesen. Die Patriots sogar nur 4 Siege. Also das wäre noch mehr Turnaround als bei den Seattle Seahawks. Wir haben es von Greg ja gerade gehört, wo man schon ein bisschen mehr mit langfristigen Plan reingegangen ist. Im zweiten Jahr von Mike McDonald vielleicht sogar ein Stück weit erwartbar, wenn auch nicht so ganz erwartbar. Bei den Patriots ist vielleicht noch eine größere Überraschung, oder?
Klingt jetzt doof, aber für mich jetzt nicht unbedingt. Also das im Super Bowl sind schon. Aber ich hätte die Patriots vor der Saison besser eingeschätzt als die Seahawks. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Natürlich hätte ich beide never ever in den Super Bowl getippt. Deswegen, so wie die Saison lief, Seahawks keine Überraschung, dass die Patriots sich dann durchsetzen schon. Aber wir hatten es ja auch schon gesagt, in der AFC ist das Feld so offen, dass es irgendeine Mannschaft ist, die wir safe vor der Saison, außer den Bills vielleicht, nicht in Super Bowl zu 100% getippt hätten. Also zumindest mal nicht in den Top-Favoritenkreis. Broncos waren ja schon auch ein Team, was man oder dem man mehr zugetraut hat. Ehrlich gesagt, wenn Bo Nix da spielt, glaube ich, gewinnen sie das Spiel. Sag ich ganz ehrlich, weil bei den Patriots müssen wir schon schauen, das wird dann nächste Woche eher nochmal Thema sein. Das waren jetzt offensiv keine richtig dollen Leistungen in den Playoffs. Das muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen,
das stimmt,
cool, dass die jetzt im Super Bowl sind und ist natürlich aus deutscher Sicht mit der deutschen Brille drauf, wahrscheinlich zwei der beliebtesten Franchises im Super Bowl mit den Patriots und den Seahawks. Aber für mich ist schon so die Favoritenrolle dann sehr bei Seattle, weil ich die Patriots, ich finde, die Defense hat sich brutal gut entwickelt. Mhm. Fand ich jetzt auch gegen Denver richtig gut. Aber nochmal, Jared Stidham war halt kein gleichwertiger Bonix-Ersatz. Da waren es zwei gute Drives und danach kam eigentlich gar nichts mehr.
Ja, das stimmt.
Deswegen weiß ich nicht, wie hoch ich das jetzt einschätzen kann. Nochmal, nicht kleiner machen, als es ist. Du hast ein Championship-Game gewonnen, du brauchst dich für nichts zu entschuldigen. Ja. Aber die Offense von den Broncos war halt einfach nicht existent und als geschneit hat, war es vorbei.
Das stimmt, aber lass uns mal über die Patriots so ein bisschen das Revue passieren lassen. Wir haben sie alle vor der Saison gesagt, hey, die haben die genau richtigen Off-Season-Moves gemacht. Die haben ihren Franchise-Quarterback mit Drake May, der ja zum zweiten Jahr war oder ist immer noch sozusagen. Sie haben die Offensive Line verstärkt, sie haben ihm Leute drumherum gegeben in der Offense, aber auch eben die Defense so verstärkt in den Puzzleteilen, unter anderem zum Beispiel an Spillane, der Linebacker-Position, das sie gebraucht haben. Wenn wir bei der Offense bleiben, aber muss man schon sagen, leichter Spielplan war immer ein Thema. Jetzt ist es aber so, dass Drake May der erste Quarterback ist, der in drei Playoff-Spielen Top 5 Total Defenses geschlagen hat. Das muss man an der Stelle schon nochmal sagen, mit den Chargers, den Texans und den Broncos. Und ich habe es mir extra nochmal hingeschrieben, da muss ich kurz einmal nach rechts unten blicken. Er kann der zweite Quarterback in der NFL-Geschichte werden, der die Nummer 1 Defense, Seattle, wartet im Super Bowl, die Nummer 2 Texans und die Nummer 3 Defense von den Denver Broncos in Scoring besiegen kann in den Playoffs. Das hat bisher nur Peyton Manning geschafft, 2006. Das sind schon so Sachen, wo ich dann sage, ja, das waren harte Gegner, viel, viel härtere Gegner als in der Regular Season, aber trotzdem hat sich doch vor allem im zweiten Drittel der Saison die Offense ein Stück weit gesteigert, auch wenn es jetzt kein Leckerbissen ist, oder siehst du das anders?
Also die Offense war in der Regular Season eine der besten, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich finde jetzt in den Playoffs, manchmal ist erwartbar, dass weniger Punkte kommen, aber ich fand sie teilweise schon...
Ja, aber deswegen sage ich das mit diesen Defenses, weil es waren ja die ersten Härtetests, ehrlicherweise.
Ja.
In den Playoffs jetzt. Also das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Dann war halt die Offense vielleicht in der Regular Season
zu gut.
Zu gut, beziehungsweise die Gegner zu schlecht. Keine Ahnung, wie man es dann drehen und wenden will. Vielleicht ganz spannend, weil das Greg ja auch über die Seahawks gesagt hat, die sind ihrer Zeit vielleicht so ein bisschen voraus. Das gilt ja, glaube ich, in größerem Maße noch den Patriots. Weil die haben einen ganz jungen Quarterback, die haben junge Spieler sich auch dazugeholt. Ich habe mal kurz nachgeschaut, die müssten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, den 10. meisten Capspace 2026 haben. Nicht mehr ganz so viel wie dieses Jahr, aber haben auch nochmal über 30 Millionen, was sie investieren können. Also tendenziell werden die ja weiterhin besser und da erwächst wieder ein Contender in der AFC. Die waren nicht lange weg.
Das ist so. Also für mich ist auch das, genauso wie bei den Seahawks auch, die Frage, die ich auch gestellt habe, genauso hier, die ich eigentlich unserem Beatwriter hier hätte stellen wollen, ob da auch wieder so eine Dynastie kommt. Rob Gronkowski hat schon angekündigt, ja. Drake May ist der zweitjüngste Quarterback, der zum Super Bowl steht in der NFL-Geschichte, kann der jüngste Quarterback ever werden, der den Super Bowl gewinnt, ja, mit seinen 23 Lenzen. Also das ist schon beeindruckend. Viele sagen halt, das könnte jetzt so ein, mit einem jungen Team und Mike Vrabel, die haben ja auch einen Long-Term, ne, man geht ja nicht davon aus, wir holen den jetzt und wir holen die Lombardi-Trophy. Ich glaube, damit haben sie selber vielleicht gar nicht gerechnet. Du sagst es, so ein bisschen Long-Term wieder was aufzubauen. Wenn du jetzt das Ding holst oder selbst wenn du es nicht holst, bist du halt in einer super, super Lage, Stück für Stück das Geld so zu verwenden, dass du genau das weiterhin stärkst, nochmal die Offense verbesserst um Drake May drumherum. Um den braucht man sich keine Sorgen machen. Beste Completion Percentage etc. pp. Wisst ihr alles. Und dann auch wieder in der Defense so ein bisschen was zu machen. Also es ist für mich so ein bisschen der Super Bowl, vor allen Dingen bei den Patriots, du sprichst es an mit dem jungen Quarterback, der Dynasty Bowl irgendwie. Das könnte so ein Startschuss in wieder eine neue Rivalität, vielleicht sogar zwischen diesen beiden werden. Who knows?
Ja gut, wenn man sich mal überlegt, ich mache jetzt mal die Standings auf in der AFC. Wer ist da jetzt, wo wir sofort sagen, ja gut, in den nächsten Jahren auf jeden Fall klar besser. Mhm. Also wir haben jetzt die Patriots, die Bills, schauen wir mal, wie das jetzt dann ist. Kommt gleich in den News mit dem neuen Headcoach. Klar haben sie Josh Allen trotzdem. Dolphins bauen was auf. Jets sind eh am Abend. Die Steelers werden neu sein. Die Ravens haben einen neuen Headcoach. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Die Bengals sind die Bengals. Die Browns sind die Browns. Jaguars hat sich was entwickelt. Die sind aber noch nicht so weit wie die Patriots. Und die Patriots sind halt einfach diese Gewinner-Franchise. Texans, Offens finde ich schon noch schwächer als das, was die Patriots haben. Wir haben die Colts, die komplett eingebrochen sind. Titans bauen was auf. Broncos sind da, deswegen waren sie im Championship-Game. Chargers finde ich spannend. Ja. Chiefs müssen mal schauen, wie sie zurückkommen. Und Raiders sind auch eher am A, Punkt, Punkt, Punkt. Also viel Konkurrenz jetzt Stand heute Ende Januar. Ja, also Patriots werden da im Verfolgerfeld oder in einem Top-5-Feld der AFC, glaube ich, die nächsten Jahre mit dabei sein, wenn alles normal läuft.
Total. Und ich finde es total interessant, dass du das gerade so gemacht hast, weil ich finde, die Situation ist total vergleichbar mit Jacksonville. Für die hat es dann nicht ganz zum ganz großen Wurf gereicht, aber auch die haben gewisse Dinge geschraubt und verändert mit einem neuen Headcoach. Und da sagt man, okay, wir waren zufrieden, wir sind in die Playoffs gekommen, wir waren ein Winning-Team und nächstes Jahr dann vielleicht nochmal mit ein paar Stellschrauben greifen wir so richtig an. Ich glaube, damit haben die Patriots auch gerechnet. Und da muss man schon sagen, Mike Vrabel insgesamt als ehemaliger Patriots-Spieler in der Defense, die hat er schon auf ein Niveau gehoben, du hast es angesprochen, der hat sich über die Saison immer mehr gesteigert und jetzt in den Playoffs überragend agiert, haben ja auch, glaube ich, nur in den Playoffs 17 Punkte oder was im Schnitt zugelassen.
Sind auch stark, ja.
Das ist ja auch mega, mega gut. Von der Defense erwarte ich, dass es auch so weitergeht. Wir haben diese Defensive Line, da haben wir drüber gesprochen, mit Williams und Barmore, die da so herausstechen. Wollen jetzt aber gar nicht zu viel auf Matchups und so eingehen. Ich finde, Mike Vrabel hat mit dem System, was er in der Defense gemacht hat, genau den Arsch auf den Eimer getroffen, was die Offense auf der anderen Seite dann braucht. Eben diese Unterstützung und dieses Vertrauen auch. Weil wie oft haben wir das schon erlebt? Du hast eine richtig gute Offense und die Defense hinkt noch ein bisschen hinterher oder umgekehrt. Es wirkt für mich in der Planung von der Offseason, von Training Camp an über die Regular Season, schlechter Spielplan hin oder her, als total ausbalancierte Planung im Sinne von, wir werden wieder zu einem Contender.
Absolut. Und du hast jetzt vor allem ja die Defensive adressiert in der Offseason auch. Jetzt kannst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Offense reinstecken, weil die Defensive ist gut. Also more to come, würde ich behaupten, bei den Patriots. Ob sie jetzt gewinnen dann am 8. Februar oder nicht, aber das ist wieder. Und es gibt halt so Franchises, da sind die Jaguars zum Beispiel nicht. Die Patriots sind halt eine Gewinner-Franchise. Das lag natürlich viel an Tom Brady, das lag viel an Bill Belichick. Vielleicht müssen wir das auch mal kurz einschieben. Was ich sage, das ist für ein Skandal, dass der nicht First Ballot Hall of Famer wird. Also sorry, was ist denn auch, das für eine Scheiße? Sorry, dass ich so drastisch sagen muss, aber das ist ja lächerlich.
Nee, da hat sich auch die halbe Liga gemeldet. Ich habe Tweets von Patrick Mahomes gesehen, ich habe von TJ Watt oder JJ Watt, einer von den beiden Watt-Brüdern auf jeden Fall was gelesen. Viele JJ war es, ja. Also einige Spieler, Experten haben sich gemeldet und haben das nicht ganz verstanden. Es gibt eine Erklärung, warum das so ist, aber
was ist die Erklärung?
Ich verstehe es auch nicht. Ja, ich habe es nicht durchgelesen, weil ich
Also,
aber da stand halt drunter, welche Faktoren das sind, aber für mich, also welchen Faktor gibt es denn mehr als eigentlich muss man es ja in zwei Dynastien aufbrechen bei der Patriots, Bill Belichick-Zeit. Einmal kurz, wie es angefangen hat, dann mal kurz ein bisschen weniger und dann wieder die Super Bowls geholt.
Aber heißt es dann im Umkehrschluss auch, Tom Brady ist kein First Ballot Hall of Famer eigentlich, oder?
Das ist die Frage, die man sich stellen muss.
Also ja, ich finde es katastrophal, ja, weil man kann jetzt Belichick mögen oder nicht, seine Art mögen oder nicht, aber der Dude hat als Headcoach 6 Super Bowls gewonnen, ist der Headcoach mit den meisten Playoff-Siegen. Also was soll er noch machen? Sorry, das finde ich auch irgendwo respektlos. Ich weiß nicht, wer das dann so abgestimmt hat, dass Belichick nicht mit dabei ist, aber lächerlich, aber vielleicht wieder zurück.
Ja. Ja.
Da wurde diese Gewinner-Franchise ja aufgebaut und obviously, es ist eine Gewinner-Franchise. Ob sie das jetzt gewinnen in der nächsten Woche, das ist vielleicht nochmal der nächste Schritt. Ich bin Gefühl heute bei den Seahawks, einfach weil das stimmiger noch ist.
Ja.
Aber ich würde die Patriots niemals abschreiben wollen, weil sie schon eben gute Defenses jetzt geschlagen haben. Jetzt kommt nochmal eine starke Defense. Das ist jetzt nicht so die Überraschung, wenn sie gegen eine starke Defense spielen.
Ja, absolut. Also du hast es vorhin perfekt einmal eingeleitet mit die Seahawks sind in ihrem zweiten Jahr, wenn man das so möchte, da wo sie schon so ein bisschen erwartbar hingehören, aber auch noch ein Stück weit überrascht sind und die Patriots sind in diesem ersten Jahr und kommen eigentlich erst in das zweite, wo man dann damit rechnen könnte, hey, ihr seid im Super Bowl, cool. Also sehr, sehr vieles richtig gemacht, natürlich auch einiges gut für sie gelaufen. Wie gesagt, schwacher Spielplan, das muss man schon im Hinterkopf behalten, auch wenn ich es oft für ein bisschen quatschig finde, weil jede Woche ist in der NFL ja doch immer was anderes, Matchups, Divisionsrivalen und so weiter und so fort.
Es gibt auch Teams, die gegen schlechte Gegner öfter verlieren.
Das muss man erstmal spielen, absolut richtig, ja, deswegen eine Konstanz da gewesen von diesem jungen Quarterback, auf den dürfen wir uns auch freuen weiterhin. Also schon auch nicht unverdient im Super Bowl, was ja viele dann immer so ein bisschen sagen, oh, ich hätte mir dann schon Denver gewünscht oder vielleicht auch jemand anderes aus der AFC. Am Ende des Tages gibt der Erfolg ihnen recht.
Also ich hätte mir gerne Denver mit Bo Nix gewünscht, aber nicht, weil ich die Patriots nicht mag. Ich hätte einfach gerne Nix gegen Darnold, das Ganzlinger-Duell im Super Bowl gesehen. Das hätte ich schon.
Also du sagst eher Nix gegen May, aber Nix gegen Darnold.
Genau. So und in dem Sinne, vielen Dank, Chris Price, für deine Einschätzungen.
Ja, appreciate it.
Machen wir weiter, weil es steht noch einiges an. Die Awards wollen wir besprechen und es gab verdammt viele Neuigkeiten auf dem Trainermarkt.
Die News.
So ist es. Und du hast es vorhin einmal schon kurz angekündigt. Die mit neueste oder vielleicht auch größte Meldung ist natürlich, weil alle darauf warten, wie es denn in Buffalo weitergeht. Die Buffalo Bills haben Joe Brady als neuen Head Coach eingestellt, beziehungsweise befördert, muss man an der Stelle ja sagen. Ist ja seit 2022 bei den Bills, war Quarterback Coach, war Offensive Coordinator und ist eben jetzt zum Head Coach befördert worden. Man kennt sich, man weiß, was man von ihm hat. Ich finde, das ist eine gute Lösung. Er hat mit Josh Allen perfekt gearbeitet, der ja auch, was ich gehört habe, eben viel in den Gesprächen mit involviert ist. Was heißt involviert? Der wird jetzt nicht entscheiden, wer da kommt, aber der wird halt schon noch gefragt.
Gefragt wurden, genau.
Macht ja Sinn, deswegen kam ja auch diese Philip Rivers-Geschichte zustande. Und ja, für mich macht es Sinn. Head Coach kann ich noch nicht so viel sagen, ob er das dann auch in der Verantwortung und so alles ganz gut macht, aber als Offensive Coordinator grundsätzlich einen guten Job gemacht mit dem, was sie manchmal um Josh Allen drumherum eben hatten, beziehungsweise nicht hatten.
Genau, 5-Jahres-Vertrag soll es dem Vernehmen nach sein. Der hatte Interviews bei Arizona, bei Atlanta, bei Baltimore, bei Vegas, bei Miami, bleibt eben jetzt bei Buffalo. Frage ist, also offensichtlich wird sich nicht so viel ändern. Was passiert in der Defensive? Ja. Darf da Bobby Babbage bleiben, der Defensive Coordinator? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das schon klar ist. Ne? Ja, ich hätte mir vielleicht ein bisschen was ganz Frisches gewünscht, weil irgendwie bleibt es dann doch beim Alten. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen.
Bin das stimmt.
Etwas kritisch, aber jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ein kompletter Fehler. Ich hätte mir da so ein bisschen einfach einen ganz, ganz frischen Wind mal gewünscht. So
ein Kubiak
oder sowas, das hätte ich irgendwie interessant gefunden.
Ja. Ich verstehe, wo du herkommst, weil das dann so ein bisschen ist, wie er führt das von Sean McDermott ein Stück weit irgendwie weiter.
Warum hast du dann Sean McDermott entlassen? Ja. Natürlich sind sie nicht dieselben und das eine hat mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun, aber ich hätte mir vielleicht so einen ganz frischen Anstrich gewünscht, weil Sean McDermott, was konnte mit dem Vorwerfen, er konnte den letzten Schritt nicht gehen. Da war ja Joe Brady dann auch irgendwie mit dabei.
Das ist, finde ich,
in Hauptverantwortung als OC, aber er war schon irgendwie auch mit dabei.
Es ist, finde ich, vergleichbar mit den Cowboys, mit Brian Schottenheimer, den man dann befördert hat, wo man auch keinen frischen Wind geholt hat, der die Offense eigentlich so weitergespielt hat wie McCarthy davor, sie aber nochmal auf ein neues Level gehoben hat. Ja, er war Offensive Coordinator, aber die Defense war halt scheiße. So, das ist ein bisschen vergleichbar und da habe ich ein bisschen, muss man mal gucken, wie das dann ist, weil ihr wisst es alle, ich habe nach dem Bills ausgesagt, was die Bills brauchen, ist physische, aggressive Leute in der Defense und 1-2 Stellschrauben auf den Skillplayer-Positionen in der Offense, also auf den Passempfänger-Positionen. Mehr braucht es eigentlich fast gar nicht. Bin ich gespannt, ob er das dann dementsprechend so anführen kann.
Genau. Geben wir ihm die Chance, sich zu zeigen. Genauso wie wir das bei den Baltimore Ravens machen. Ich glaube, das können wir relativ schnell abhandeln, weil da hat sich der Favorit meines Erachtens durchgesetzt. Also sie holen Jesse Minter, der war zuletzt der Defensive Coordinator von den Chargers. Der war ja schon vorher im Coaching-Staff durchaus erfolgreich. Bei den Ravens, ja, das war der, also ich habe mir so einen kleinen Zettel angelegt mit den Tipps von mir und da stand tatsächlich Jesse Minter bei den Ravens. Ich hatte es ja mal gesagt, ist jetzt auch kein ist jetzt kein Hot Take, jo.
Nein, genau.
In dem Fall ist es zwar auch so mit Stallgeruch, aber in dem Fall finde ich es passend irgendwie bei Baltimore.
Ja, passt, glaube ich, ganz gut auch zu dieser ganzen Defense und sowas.
Genau.
Und welche
so ein bisschen Mike McDonald-Style, oder?
Ja, finde ich auch. Wollte ich gerade sagen, muss man mal schauen mit diesem Defense, welche Auswirkungen auch das auf Lamar haben könnte. Ist ja immer noch, geistert er immer noch. Ich glaube, das ist eher das Problem von Baltimore, aber das gehört jetzt hier nicht hin. Aber ja, ich Jesse Minter, ich finde, perfekte Besetzung für Baltimore, meiner Meinung nach.
Ja. Machen wir weiter, weil der nicht so spektakulär war. Der ist spektakulärer.
Ja, genau, der ist spektakulär. Die Pittsburgh Steelers holen Mike McCarthy, gerade schon einmal kurz gefallen, als neuen Head Coach. Also der 62 Jahre Alte kommt zu seinem Wunsch, Traumjob, muss man ja sagen. Er kommt ja aus Pittsburgh, war als Kind Steelers-Fan und darf jetzt als Head Coach Pittsburgh wieder in, was heißt wieder, die gewinnen ja, haben ja eh immer eine Winning Season, aber ihr wisst, was ich meine, zu noch mehr Erfolg führen.
Spannend. Also da war ja mein Favorit Brian Flores.
Ja.
Den ich mir bei den Steelers aufgeschrieben hatte. Danach kam bei mir tatsächlich Mike McCarthy, weil ich irgendwie schon dachte, sowas ganz Frisches machen sie nicht, oder? Obwohl es eigentlich in den letzten Jahren mit Flores beispielsweise gemacht haben, also in den letzten Jahren vor 400 Jahren.
Ja.
Aber irgendwie, das hat mich schon die ganze Zeit so beschlichen, das Gefühl, dass die irgendwie diese Karte alten, erfahrenen Trainer holen, dass jetzt Mike McCarthy ist. Okay, bin auch gespannt, was das für Aaron Rodgers bedeutet. Bleibt er dann, weil er ja eigentlich für Tomlin kam oder wegen Tomlin. Ich hätte mir ein bisschen mehr Mut grundsätzlich gewünscht. Wie gesagt, Brian Flores und Anthony Weaver waren wohl die weiteren Finalisten. Mein Tipp wäre Brian Flores gewesen. Jetzt ist es Mike McCarthy. Der ist ja kein schlechter Headcoach, um Gottes Willen. Bei den Cowboys war es dann nicht so erfolgreich wahrscheinlich, wie man sich's erhofft hatte, dass man einfach mal ein Playoff-Spiel gewinnt. Aber ehrlich gesagt, er könnte zu den Steelers passen.
Ja, total. Aber wir haben beide gesagt, Ich finde auch, dass er irgendwo passt, aber sie kommen von dem weg, was sie eigentlich sonst gemacht haben. Mike Tomlin war damals, glaube ich, 35 oder 36 jung, Jahre alt. Ja.
Aber es ist und halt 100 Jahre her, gell?
Ja, das ist es, ja. Das war 2007, crazy, als sie ihn eingestellt haben. Und jetzt gehen sie eben nicht mehr auf diese Coordinator, die jung sind, so wie es viele in der Liga machen, ehrlicherweise.
Aber das passt doch irgendwie nicht zu den Steelers aktuell, oder? Das ist mein Empfinden. 2007, da habe ich jetzt keine große Erinnerung mehr, wie der Hiring-Process von Tomlin war. Aber irgendwie, dass es da so ein Alter wird, ein älterer. Ja. Ganz überrascht hat es mich eben nicht.
Nee, das stimmt. Also geben wir ihm mal die Zeit. Mike McCarthy hat halt, wie gesagt, bei den Cowboys seine Aura so ein bisschen verloren, muss man ehrlicherweise sagen.
Das stimmt.
Die er bei Green Bay mal hatte.
Was aber für jeden eigentlich bei den Cowboys
das stimmt gilt. Auch. Ja, das stimmt auch. Und dementsprechend, wenn wir schon bei Aura sind, bin ich auch gespannt, welche Auswirkungen das auf Aaron Rodgers hat. Der auf der Antritts-PK wurde das ja schon mal so ein bisschen gefragt und Mike McCarthy hat das so ein bisschen abmoderiert. So ja, noch nicht so richtig drüber gesprochen, aber er sehe keinen Grund, warum der eigentlich nicht Quarterback bleiben sollte.
Also bleibt er.
Also gehen wir davon aus, dass man bleibt, weil die kennen sich auch sehr, sehr gut. Ja.
Ja. Also diesmal ein offensive-minded Headcoach bei den Steelers. Ich gehe mal davon aus, dass der das Play-Calling da auch übernehmen wird. Aber das ist noch alles jetzt zu weit vorausgedacht.
Letzter Satz dazu. Ich finde es halt witzig, dass man einen Headcoach holt, der eigentlich immer auch so Winning-Seasons hinbekommen hat, aber den Playoff-Sieg nicht.
Genau, und, eigentlich nie den letzten Schritt auch. Ja, oder die letzten Schritte.
Eigentlich so weiter wie mit Mike Tomlin, wenn man so möchte. Ja, aber
genau, du hast Mike Tomlin in offensiv denkend. Ja, ein bisschen übertrieben formuliert, weil Mike Tomlin, um Gottes Willen, die Erfolge, die wollen wir ihm nicht nehmen. Aber auch McCarthy einmal den Titel geholt, damals ja gegen die Steelers mit den Packers. Stimmt, irgendwie fühlt sich nicht so ganz neu an, außer dass er offensive-minded ist.
Wir werden sehen. Einer deiner Kandidaten hat aber indessen verlängert bei den Minnesota Vikings, Defensive Coordinator Brian Flores, der eben, wie gesagt, bei Pittsburgh als auch bei Baltimore als großer Headcoach-Kandidat gehandelt wurde. Er bleibt also bei den Vikings als Defensive Coordinator.
Genau, ich glaube, er könnte noch gehen, falls nochmal ein Highcourt-Angebot kommt, aber das wird nicht mehr passieren, weil er immer Baltimore und Pittsburgh in der Verlosung war. Die haben jetzt jeweils einen anderen. Passt, dass er dann bei den Vikings bleibt.
Ich sag nur Liam Cohen, es kann immer was funktionieren.
Stimmt,
es kann immer was gehen. Der war eigentlich mit den Bucks einig und ist dann doch nochmals nach Jacksonville
geritten.
Der
war der,
bestbezahlte OC,
genau. Kevin O'Connell, der selber schon gemeint, Brian Flores, der bleibt. Der war ja sehr, sehr in Anführungszeichen siegesicher, dass sein DC bleibt. Ja. Jo. Dementsprechend ändert sich da auch nicht so viel.
Haken dran.
Die Titans haben einen neuen Offensive-Coordinator, ein alter Bekannter, Brian Daboll. Ganz spaßig. Damit sind zwei ehemalige New York-Headcoaches vereint. Robert Saleh, der neue Headcoach, der von den Jets, also nicht direkt, aber auch bei den Jets war. Brian Daboll, der bei den Giants war. Daboll, der bei den Raiders als Headcoach im Gespräch war. Die haben noch keinen, aber wir können davon ausgehen, dass er dann kein Kandidat mehr final sein wird und den anderen Weg gehen wird. Clint Kubiak, Fragezeichen.
Mhm.
War ja auch gerade ein Thema. Ja, Brian Daboll mit Robert Saleh finde ich eine spannende Kombo, was halt mir sofort in den Kopf geschossen ist. Er war ja damals durchaus erfolgreich, OC bei Buffalo, und hat da mitgeholfen oder war federführend Josh Allen in die positive Richtung zu entwickeln. Vielleicht schafft er das jetzt mit Cam Ward. Das kam mir halt sofort in Sinn, weil das muss ja das Thema sein. Cam Ward, NFL-ready ist das falsche Wort, der war ja schon mit dabei, aber einfach noch besser machen, zu den Top-NFL-Leuten zu bringen.
Ja, total. Ja, voll. Gerade mit den jungen Quarterbacks, so sprichst du es an. Also ich bin da sehr gespannt. Ich finde, das sind zwei, also mit Saleh und Daboll.
Spannende Kombo.
Das ist eine sehr spannende Kombi, die durchaus Erfolg haben kann. Ich will es jetzt nicht zu früh sagen, dass ich dabei wieder geteert und gefedert werde, aber
ist das dein Giants-Take? Also der Giants-Take von 25 in die Titans 26?
Die Titans kommen in die Playoffs.
Beste Defensive der Liga. Nein. Wobei, da wäre ich auch dabei gewesen.
Ja. Schauen wir mal. Aber spannend, ja, definitiv. Washington, auch neuen Defensive Coordinator. Wir gehen so ein paar noch durch. Deronte Jones, der war zuletzt Secondary Coach, also für die Defensive Backs zuständig bei den Minnesota Vikings. Ehrlicherweise kann ich zu dem nicht ganz so viel sagen. Ich finde die Secondary von den Vikings, ich hatte sie immer viel, viel höher als andere. Das waren immer Playmaker, das waren auch Starspieler dabei, die stellenweise auch dann so mal in die Jahre gekommen sind. Harrison Smith hat jetzt ja auch aufgehört. Aber ich finde, das war immer eine sehr, sehr gute Unit, eine tolle Unit, also gut gecoacht auch. Bin gespannt, was er dann als DC zeigen kann bei Washington.
Tatsächlich kann ich da auch noch wenig zu sagen. Der stammt aus einem Vorort von Washington DC. Der hatte wohl 5 Interviews als Defensive Coordinator, soll da wirklich überzeugt haben. Die Commanders haben dann zugeschlagen. David Blow ist ja der neue Offensive Coordinator, also 2 Blutjunge, wenn man so will, an der Seite dann von Dan Quinn. Commanders, spannend dann nächstes Jahr, definitiv.
Ja. Dann haben wir die Miami Dolphins, die jemanden befördert haben, ihren Senior Passing Game Coordinator Bobby Slowik. Der wird neuer Offensive Coordinator bei den Dolphins, war auch schon mal Offensive Coordinator gemeinsam oder für CJ Stroud bei den Houston Texans. Hab vergessen nachzugucken, wann er eigentlich gehen musste dann, weil mit
CJ Stroud. Das erste Jahr war top mit Stroud, wo er sogar Headcoach-Kandidat war, Bobby Slowik. Der war so enttäuschend, dass er überall raus war.
Ja.
Und jetzt ist er wieder OC bei den Dolphins. Die waren auch nicht wirklich gut letztes Jahr. Die waren Platz 25 nach Passing Yards, werden aber, denke ich, mit einem neuen Quarterback in die Saison gehen. Und das finde ich alles sehr, sehr spannend, weil Jeff Heflin, super Defensive Coordinator bei den Packers, da haben wir, glaube ich, letzte Woche müsste gewesen sein, darüber schon gesprochen, dass ich bei dem ein bisschen, ich persönlich, überrascht war. Bobby Slowik, der jetzt zurückkommt, bin ich auch erstmal überrascht, muss ich zugeben, ist eine heiße Kombination bei den Miami Dolphins. Ja. Das kann wunderbar funktionieren. Nach einem Jahr sagen wir, da haben sie komplett in die Toilette gegriffen.
Ja, weil bei Slowik bleibt dann immer so der letzte Eindruck, ne? Und das ist dann das Problem für das Gefühl, was wir jetzt gerade bei dieser Einstellung haben, glaube ich, ein Stück weit.
Genau, machen wir weiter mit den Bucks, weil das finde ich ein ganz spannendes Hiring. Die haben einen neuen Offensive Coordinator, Zach Robinson, von den Atlanta Falcons gekommen. Der bleibt also in der Division. Das sind 2 Teams, die um den Nummer 1 Seed in der Division kämpfen werden, um Platz 1. Der war ja 2022 mit Baker Mayfield bei den Rams, arbeiten jetzt wieder zusammen. Ist ein ganz spannender Dude, Zach Robinson. Kommt da auch aus der Sean McVay-Bubble, wenn man so will. Bei den Falcons, ehrlicherweise, finde ich nie so hundertprozentig das gezeigt, was man, glaube ich, erwarten hätte können, ist die Frage, wie viel er dann wirklich machen durfte. Ich finde es spannend. Bei den Bucks war ja klar, logischerweise, dass ein neuer OC kommt. Da war jetzt einmal daneben gegriffen, hart gesagt. Zach Robinson, aber ein sehr, sehr spannender Dude. Freue ich mich drauf, mit dieser grundsätzlich schon potenten Offense zusammenzuarbeiten.
Ja, finde ich auch. Kann ich nichts hinzufügen. Ich sag nur Run-Game. Finde ich spannend dann, ob sie das dementsprechend in den Griff bekommen mit ihm als Playcaller. Das war ja mal gut und aber oft auch sehr, sehr schwach. Die Falcons haben diese Position dann auch direkt neu besetzt. In dem neuen Team von Kevin Stefanski als neuer Headcoach hat er einen alten Bekannten zurückgeholt, oder was ist dazugeholt, besser gesagt, mit Tommy Rees. Der war nämlich bei den Browns bereits Offensive Coordinator, also altbewährtes. Das jetzt ein, sag mal so, jeden, den er von der Defense aus dem Coaching-Staff von den Browns geholt hat, hätte ich gesagt, macht Sinn. Bei der Offense ist jetzt nicht das beste Bewerbungsschreiben, aber warten wir mal ab. Die kennen sich, die schätzen sich. Und Kevin Stefanski ist ja auch jemand, der viel im Play-Calling dann auch oder in der Erstellung der Plays in der Offense mit involviert ist. Also macht das vielleicht Sinn, dass man einen Vertrauten mit dazu zieht.
Ja, das soll wohl noch offen sein, wer dann fürs Play-Calling zuständig ist. Rees oder doch Stefanski, haben auch einen neuen O-Line-Coach geholt, Bill Callahan. Großer Name, das hat ja bei den Titans mit seinem Sohnemann nicht so funktioniert. Also der Sohnemann, wie heißt er, Brian Callahan, war ja Head Coach. Er war da auch O-Line Coach, hat nicht so funktioniert. Jetzt also bei den Falcons, die aber schon was, ich glaube, Spannendes aufbauen werden. Trotzdem mit Rees, ich bin da ein bisschen bei dir. Das war so ein Hiring, wo man sich denkt, come on.
Ja.
Irgendwie ein bisschen zu billig.
Ja.
Aber gut, vielleicht funktioniert es ja, um Gottes Willen. Die nächste, hat auf jeden Fall bessere Waffen als bei den Browns.
Das ist wohl wahr.
Die nächste Quarterback könnte auch so sein.
Die nächste Personale für dich auch billig, weil es auch ein alter Bekannter ist. Eric Bieniemy zurück bei den Chiefs als OC.
Ja, die machen halt Chiefs-Sachen. Die nehmen halt das, was sie kennen. Der hat zweimal schon Super Bowl gewonnen als Offensive Coordinator. Der war von 18 bis 22 OC bei den Chiefs. Ist dann, muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen abgestürzt. Der ist ja dann nach Washington als Offensive Coordinator. Da haben sie nur 4 Siege geholt. Wurde dann da entlassen, 2024 Offensive Coordinator bei UCLA, wurde da entlassen. Letztes Jahr war er bei Ben Johnson, bei den Bears im Coaching-Staff, als Running Backs Coach. Da muss man sagen, das war obviously ein guter Job mit Swift, mit Monangai. Und Run Game ist ja was Kansas City unbedingt adressieren muss, also ganz fett geschrieben muss. Dementsprechend, dadurch, dass es bei denen ganz gut funktioniert hat, die haben vielleicht das bessere Personal, aber... Ja, er kennt halt Kansas, er kennt Andy Reid, er hat jetzt im Laufspiel letztes Jahr was nachgewiesen. Ja, Offensive Play Caller bleibt aber Andy Reid übrigens, gell?
Ja, also da soll sich nichts ändern. Das wollte ich gerade sagen, aber ich finde, in der Zeit von Bieniemy als OC war bei den Chiefs eben nicht nur Laufspiel, sondern da war es insgesamt aber sehr ausbalanciert und wir haben ja diese Deep Threat Chiefs gehabt zu seiner Zeit. Also ich finde, dass das aufs Laufspiel bei ihm ein bisschen, das kommt ein bisschen zu kurz, wenn man das darauf runterbricht, aber er war nochmal Running Back Coach. Das hat mich dann auch überrascht, als er das plötzlich wurde, weil er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist und ich dachte, wow, Eric Bieniemy, Alter, der Super Bowl Winning OC, nur Running Back Coach, ist mir ein bisschen, fand ich komisch. Jetzt ist er halt wieder da und ich bin gespannt, welche Auswirkungen das hat, ob es auch alle ausbalanciert ist. Auch da muss man ja dann im Hinterkopf behalten, dass Patrick Mahomes aus einer langen Verletzung kommt, werden wir dann alles sehen.
Und er ist halt 4 Jahre weg von den Chiefs, das hat sich auch weiterentwickelt, das Spiel, ob das 1-1, ich glaube jetzt nicht, dass es 1-1 machen, aber natürlich wirst du bei deinen Prinzipien ja treu bleiben.
Ja.
Ob das 1-1 so 4 Jahre später machbar ist, weil Mahomes, das war damals natürlich pass-heavy, weil Mahomes da einfach, weiß ich nicht, 50 Touchdown-Pässe in der Saison hatte und weit über 4000 Passing Yards. Ja. Ich glaube, die Idee dahinter, die kann ich schon nachvollziehen, dass du schon, mit Andy Reid, du wirst immer pass-heavy sein, aber dass einer nachgewiesen hat, letztes Jahr mit einem Laufspiel was zu machen, weil das wussten wir schon auch, dass es mehr wird unter Ben Johnson bei den Bears, dass es so gut wird. Weiß nicht, ob das jeder so gedacht hat, weil Swift und Monangai, das sind nicht beide so Top-5 Running Backs. Ja,
so gut hat es, glaube ich, keiner auf dem Schirm gehabt, bin ich ehrlich.
Also aber nicht auch da ist natürlich im alten, trüben Gewässer fischen.
So ist es. Wie ist das Gegenteil von drüben, in neuem klaren Gewässer fischen die Dallas Cowboys. Die haben nämlich aus dem trüben Fluss, aus Matt Eberflus, da haben sie ja Schluss gemacht und haben jetzt einen neuen Defensive Coordinator.
KI heutzutage, wirklich.
Krass, gell? Ich bin gar nicht echt. Haben Christian Parker geholt als neuen Defensive Coordinator. Der war zuletzt bei den Eagles Secondary Coach und Passing Game Koordinator. Und ich sag mal so, wenn man von den Eagles in der Defense kommt, macht man häufig eigentlich nicht viel falsch, auch wenn die nicht mehr das ganz große Niveau hatten wie in der Super Bowl-Saison vor 2 Jahren. Aber es ist ein jüngerer Coach, ist ein spannender Coach und ich glaube, der passt dann bei den Cowboys ganz gut rein, weil ich finde, ich habe es ja auch damals gesagt, bevor Eberflus entlassen wurde, die Leute, die sie dann in der Trading-Deadline geholt haben, die auch von Verletzungen zurückkamen, das Potenzial und die Namen, die bei den Dallas Cowboys drinsteckt, da kann man sehr viel mehr rausholen, als es am Ende auch wurde. Und deswegen bin ich sehr auf Christian Parker gespannt da in Dallas.
Nee, da kann man mal genauer drauf schauen. Du hast gesagt, Vic Fangio Einfluss, das wird ja der größte Einfluss sein, ob das dann so ein Four-Man-Pass-Rush ist, wie wir es von den Eagles kennen, die Coverage immer so ein bisschen bis zum letzten Moment verstecken, ob das so dann sein wird. Ich meine, der hat Spieler entwickelt, vorher schon J.E. Alexander, Pat Surtain bei den Broncos, jetzt Quinion Mitchell und Cooper DeShean, wo er mit dabei war, nicht er alleine, aber mit dabei war.
Klar,
ja. Wie du sagst, von den Eagles kann man, glaube ich, schon mal einen holen. Bleibt in der Division, auch ganz spannend. Sie müssen auf jeden Fall besser werden als letztes Jahr, sonst hast du keine Chance.
Und dann haben wir noch eine Mitteilung bei den Chargers. Offensive Coordinator Mike McDaniel, der ist jetzt tatsächlich offiziell vorgestellt worden. Die Chargers, wie immer, sehr, sehr viral unterwegs mit Social-Media-Ankündigungen und schöne Spielchen, die sie mit ihm gemacht haben.
Outfits.
Und Outfits, auch alles völlig crazy und Photoshop und so weiter. Sehr, sehr lustig. Er bleibt auf jeden Fall bei L.A. Er hatte sich ja im Vorfeld schon bei den Bills und bei den Browns rausgenommen. Die Raiders-Position als Headcoach war noch offen. Vor unserer Aufnahme, beziehungsweise am Tag davor, war es dann aber jetzt offiziell. Also er wird Offensive Coordinator bei den Chargers sein und wir haben schon drüber gesprochen. Spannende Personalie.
Ja. Und dann gibt's noch 2 Entlassungen, sprich, da wird jetzt auch gesucht. Die Jets entlassen Tanner Engstrand, ihren Offensive Coordinator. Hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass es so lange gedauert hat, weil die haben in 5 der letzten 7 Spiele maximal 10 Punkte geschafft. Da haben wir ja gesagt, dass mit der Offense, also ob das dann nur immer die Schuld vom OC ist, weiß ich nicht. Da war, glaube ich, einiges im Argen. Ja, aber,
und du bist jetzt schon wieder hinten dran. Es sind, genau, guck mal, die Namen, die wir jetzt alle vorgelesen haben, was so ein paar Leute, egal wer es ist, ob es ein Zach Robinson ist, McDaniel, die hätten sie vielleicht auch gar nicht bekommen.
Ich wollte gerade sagen, du bist einer der unattraktivsten Spots. Richtig. Und bist jetzt nochmal als letzter quasi dran. Finde ich auch extrem komisch. Ja. Und okay, die Broncos entlassen ihren Offensive Coordinator mit Joe Lombardi. Klar, die hat noch ein Championship-Game. 15 Jahre hat er mit Peyton zusammengearbeitet. Peyton war ja trotzdem der offensive Playcaller. Er war dann oben immer in der Booth und dann haben sie sich connected. Peyton hat sich ja während der Saison immer mal wieder über die Offensive beschwert, auch nach diesem Spiel, also nach der Niederlage im Championship Game, hat er gemeint, dass die Offense zu wenig gemacht hat. Das stimmt mit Jared Stidham, das sah in den ersten beiden Possessions gut aus. Dann kam ehrlich gesagt nichts mehr. Da dachte ich mir schon auch, hätte ich ein bisschen mehr erhofft in Vorbereitung, dass der eben das Spiel nicht alleine gewinnt, war schon klar. Aber ja, dass irgendwie sicher. So gar nichts mehr geht. Ja. Wenn du vorher Stidham, ja, der ist nicht weit hinter Bo Nix, das ist einer der besten Nummer 2 Quarterbacks, der wäre bei vielen die Nummer 1, bla bla bla. Nee, ist er nicht.
So ist es.
Übrigens haben sie auch noch ihren Wide Receiver Coach und ihren Cornerbacks Coach entlassen. Also da hat schon Peyton ein bisschen mehr Großreine gemacht.
Da kommt vielleicht was ganz Großes Neues auf uns zu bei Denver für nächstes Jahr. Mal schauen.
Auf OC oder ganz grundsätzlich?
Grundsätzlich. Oh, in der Offense einfach.
Okay.
Werbung.
Mein lieber Flo, bist du schon in Super Bowl Form?
Wie habe ich das aber jetzt zu verstehen?
Das könnte doppeldeutig sein. Also ich hoffe mal, dass deinem Knöchel besser geht als dem von Bo Nix und für alle anderen Körperteile gibt's ein super geiles Angebot im Moment, denn 8 Wochen, aufgepasst, 8 Wochen gratis trainieren bei Fitness First. Die gibt's ja über 200 Mal in Deutschland und sollte auch bei dir auf dem Land irgendwas in der Nähe eigentlich erreichbar sein.
Jetzt verstehe ich das. Dazu gibt's ja auch das HYROX-Training auf allen Stufen, sozusagen auf allen Level. HYROX kennt ihr schon, ist eine Mischung aus Kraft und Ausdauer. Und bei Fitness First gibt's da Kurse und natürlich auch die ganze Ausstattung dazu, dass ihr alle individuell auch trainieren könnt. Also da ist wirklich für jeden etwas dabei. Das ist immer so ein Werbespruch, der überall zieht, aber es ist nun mal so.
In dem Fall zieht er und stimmt er auch. Von daher, bei Fitness First findet jede das richtige Angebot für seinen Körper, auch für Flo's Körper.
Ja.
Ob man abnehmen muss, das müssen wir jetzt nicht. Muskelaufbau,
Muskel
ist auch gut bestückt.
Wellness ist es. Ja,
das ist es.
Danke.
Kurse
ja.
Und natürlich auch das Community-Feeling. Aber Wellness it is. Und okay, die paar anderen Sachen vielleicht auch.
Werbung.
Dann kommen wir jetzt zu etwas, was für die einen ganz wichtig ist, für andere nicht so, aber auf jeden Fall wird immer sehr, sehr viel darüber gesprochen. Während der Saison, nach der Saison sowieso und dann vielleicht auch zu Beginn der neuen Saison. Wir wollen, Christoph, über die NFL Awards sprechen. Die jeweiligen 5 Finalisten der einzigen Rubriken, nenne ich sie jetzt mal, stehen fest und wir kommen dann eben dazu, dass wir so ein bisschen durchgehen und unseren Senf, kann man das so sagen? Ja, ne? Unseren Senf einfach abgeben.
Sagen wir unsere Favoriten oder sagen wir, wer wir glauben, dass es gewinnt? Das kann ja ein Unterschied sein.
Das ist eine gute Frage. Also entweder Herz oder Kopf, ne? Ist die Frage. Ich glaube eher, also ich würde eher sagen, so wie wir glauben, dass es wird.
Dass es wird, okay. Wir können es ja kombinieren.
Ja, kombinieren.
Kombinieren.
Deswegen habe ich mich jetzt auch schwer getan, diese Frage zu beantworten.
Ja, ich konnte es mir auch nicht, weil ich die Liste natürlich schon mal gesehen habe, aber ich werde es jetzt auch so ein bisschen aus dem Bauch raus machen. Natürlich hatte ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, als die Liste schon rauskam. Wir hatten es auch schon, starten wir gleich rein mit MVP, der größten Auszeichnung, weil das war eine Diskussion bei unserer Sendung dann am Sonntag, weil Nadine Nurasid und David Bader, die sind beide für Matthew Stafford, und dann sage ich es eigentlich schon, ich glaube auch, dass es Stafford wird. Ich persönlich bin aber für Drake May.
Weil?
Ich finde es ein Coinflip bei den beiden, aber ich finde das bei May noch ein bisschen überraschender und dementsprechend noch einen kleinen Ticken beeindruckender. Unter Umständen mag ich ein bisschen beeinflusst sein von der aktuellen Form. Bei Stafford, jetzt hat er vielleicht das beste Spiel gehabt, kann man ehrlicherweise sagen.
Ja.
Trotzdem fand ich seit Woche 17, diesen Monday Night Football gegen die Falcons, war er irgendwie schwächer. Und was für mich der größte Unterschied ist, Davante Adams, Puka Nacua und jetzt, noch in Klammern Tyron Williams. Ja. Und das hat ehrlich gesagt ein Drake May nicht. Ja, leichterer Schedule, leichtere Division, alles nachvollziehbar, aber das am Ende des Tages auch völlig egal. Ich finde, die Leistung, die Drake May uns gezeigt hat, fand ich überraschender als Matt Stafford, was natürlich daran liegt, dass er 100 Jahre jünger ist.
Das ist ja die Grundsatzdiskussion, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Man, also zum ersten Mal für alle, die es nicht wissen, es zählt nur die Regular Season. Das ist mal ganz wichtig an der Stelle nochmal gesagt. Und dann gibt's ja immer diese Grundsatzdiskussion. MVP bedeutet Most Valuable Player. Nimmt man den aus dem Team raus, ist das Team vielleicht nicht mehr gut. Und da verstehe ich dein Argument, was du gerade bringst, weil bei den Los Angeles Rams ganz viele andere Stars sind, die eventuell diesen Erfolg ja auch gebracht hätten ohne Matthew Stafford.
Genau, Jimmy Garoppolo drin wäre wahrscheinlich auch eine sehr gute Chance auf ein Playoff-Team. Ich weiß nicht mal, wer die Nummer 2 bei den Patriots ist, um ehrlich zu sein.
Josh Dobbs zwischendurch?
Josh Dobbs ist es, korrekt. Ja. Das wiederum, da weiß ich nicht, ob es die Playoffs wären.
Genau, und das ist halt das ist der erste Punkt. Also MVP ist der wichtigste und wertvollste Spieler. Das heißt, ohne diesen Spieler hätten sie den Erfolg nicht. Das muss man eigentlich im Hinterkopf behalten. Deswegen verstehe ich dein Argument. Und dann ist aber die andere Argumentation, weshalb ich übrigens auch bei Matthew Stafford bin, die Statistiken. Und bei den Statistiken ist halt Matthew Stafford als Passing-Yard-Leader, Passing-Touchdown-Leader, nur 8 Interceptions, so weit vor Drake May, der auch mit Completion-Percentage und Passer-Rating, alles wunderbar. Aber ich finde in den Statistiken schon nochmal einen Ticken besser als Drake
May. Genau, er hat gleich viele Interceptions. Er ist Nummer 4 bei Passing Yards, er ist Nummer 3 bei Passing Touchdowns. Also so ein Riesenunterschied finde ich es jetzt nicht.
Nee, so ein Riesenunterschied ist es nicht. Aber Matthew Stafford ist dann einigen ein bisschen besser, sage ich mal. Und das ist halt die Diskussion, die man führen muss, was dann da schwerwiegender ist. Ich, um es zu sagen, was ich glaube, dass es Matthew Stafford wird. Ja,
aufs Lebenswerk so ein bisschen prämiert.
Ja, und der andere Kerl bei dem anderen Award ausgezeichnet wird, zu dem wir später noch kommen. Muss aber ergänzen, Christoph, wenn ich noch darf.
Ja, logisch.
Diese Thematik mit dem Alter. Bitte, Leute, egal ob deutsch, amerikanisch, hört damit auf. Weil das hat nichts für mich, ich glaube, Felix Magath hat es mal gesagt, Qualität hat kein Alter. Für mich ist es völlig egal, ob der 23 ist und dann alle sagen, naja, der hat ja noch ein paar Jahre, um MVP zu werden. Sorry, Bullshit.
Es geht um
diese Saison und es ist mir egal, ob der eine 37 ist und der andere 23. Für mich geht's um die Saison und da glaube ich halt aber trotzdem, dass Matthew Stafford ein paar mehr Argumente hat als Drake May.
Dadurch, dass es um die Regular Season geht und er hat ja schon beeindruckende Zahlen, diese Offense hat wunderbar funktioniert. Ich glaube auch, dass Matthew Stafford ist. Meiner wär's aber der Junge aus New England, weil ich einfach überraschter bin und für mich der more valuable player für die Patriots ist.
Absolut.
Dass nicht immer wirklich das dann als Argument auch zählt, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Und es ist auch völlig egal, wer es von beiden wird. Es ist so oder so verdient.
Das Schöne ist, dass wir nur über diese beiden Namen sprechen, weil ich glaube, es wird sich zwischen diesen beiden entscheiden. Es gibt aber natürlich, das haben wir noch gar nicht gesagt,
Finalisten.
Weil es so klar ist, glaube ich. Genau, also die 5 Finalisten, 2 habt ihr schon erkannt. Das sind Matthew Stafford von den Rams und Drake May von den Patriots. Dazu Josh Allen von den Bills, Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars. Mhm. Und Christian McCaffrey, wie jedes Jahr, wenn er in der Saison durchspielt, finde ich, haben auch alle 3 gute Cases, weil wenn man die auch rausnimmt, wenn wir bei dieser Ursprungsdiskussion oder Grundsatzdebatte sind, nimmt man sie aus dem Team raus als MVP, dann haben die 3 auf jeden Fall eine Berechtigung, unter den Finalisten zu stehen.
Aber chancenlos
zu den anderen beiden.
Also da muss ein Riesenunterschied zu beiden sein, ob dann May und Stafford näher beisammen sind als gedacht oder weiter auseinander sind als gedacht, wie auch immer. Aber von Platz 2 auf 3 muss meines Erachtens ein Riesenunterschied sein.
Ja, finde ich übrigens aber, um dann zur nächsten Kategorie zu kommen, vielleicht ein bisschen schade, dass Trevor Lawrence leer ausgehen wird, denke ich.
Ja, Offensive Player of the Year.
Stimmt. Ist er nicht mal nominiert, ja.
Deswegen. Das ist ein guter Punkt.
Ja, das finde ich schade, weil auch er, ich sag mal, seit der Bye-Week, seit Mitte der Saison, ist der auch definitiv in MVP-Form. Und wenn man den bei den Jacksonville so spielen hat, sehen, wie die zum Ende der Saison, die zweite Hälfte der Saison gespielt haben, hätte er einen Award verdient, meiner Meinung nach.
Lass uns mal Offensive Player of the Year machen, weil das war für mich mit die schwerste. Es gibt noch eine andere, die ich verdammt schwer fand. Deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Also nominiert von den Seahawks Wide Receiver Jackson Smith und Jigba, dann von den Falcons Running Back Bijan Robinson, Drake May haben wir gerade auch schon angesprochen, Christian McCaffrey von den Niners Running Back ist mit dabei und Puka Nacua von den Rams Wide Receiver. Wer ist deiner? Ich habe nicht diesen einen Favoriten. Ich glaube, ich weiß, wen du hast.
Ich bin nach Ausschlussverfahren gegangen, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, Bijan wird es auf keinen Fall.
Oh, dass du jetzt Bijan sagst.
Nee, so bin ich rangegangen von den Statistiken her. Ich habe mich so ein bisschen statistikmäßig leiten lassen und bin dann relativ schnell bei JSN oder Puka Nacua geblieben oder gelandet, um dann festzustellen, dass JSN halt mehr Yards hat als er. Dann nehmen sie sich aber insgesamt nicht viel, weil Puka Nacua ja auch weniger Spiele hatte.
Ein Spiel weniger, ja.
Und glaube dadurch aber, dass, das ist ja immer diese NFL-Nummer, dass Matthew Stafford MVP wird, vielleicht eher ein Rams-Spieler wird, Glaube aber, es wird jemand anderes von diesen fünf, wäre aber eher bei Nakua oder JSN. Konnte mich nicht entscheiden, um deine Frage final zu beantworten.
Also du glaubst, May wird's, aber bis für einen der Wide Receiver. Ich habe Jackson Smith und Chigba tatsächlich. Der ist ein bisschen ruhig, in Anführungszeichen, zum Saisonende geworden, weil er vorher auf einer irren Pace war. Aber ich habe nochmal nachgeschaut, der hat jetzt fast 1800 Receiving Yards, hat es nicht ganz geknackt, die Marke. Das war die achtbeste Saison ever. Und hätte mir das vor der Saison einer gesagt, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich fand, ehrlich gesagt, die Seahawks müssen ein bisschen appreciated werden. Ich bin bei Smith und Chigba. Mit deiner Argumentation jetzt, dass May nicht MVP wird, dafür Offensive Player of the Year, das wird die Sache eigentlich fast rund machen, ja?
Ja, so als ich diese beiden Listen gesehen habe, war es mir eigentlich klar, dass das wahrscheinlich das so laufen wird.
Das ist ein Ersatz-Award für den, der nicht MVP ist. War nämlich mit Barkley doch auch und mit McCaffrey im Jahr davor, oder?
Korrekt. Ganz genau so ist es.
Okay, ja,
ganz genau so ist es. Und einer von diesen fünf wird auch später nochmal einen Trostpreis bekommen, weil er nicht Offensive Player of the Year wird, aber dazu später mehr. Das ist mein Gefühl. Also es baut sich irgendwie alles aufeinander auf, aber ich würde mich freuen, wenn es einer von den beiden Wide Receivern wird. Ehrlicherweise, die haben beide über 90 Receiving Yards pro Spiel und sowas. Das ist alles historisch und überragend. Aber ich gehe stark davon aus, aufgrund der MVP-Thematik, dass Drake May Offensive Player of the Year wird. Und dann gehen die leider leer aus.
Ja, so clever gedacht hatte ich jetzt gar nicht, aber das würde tatsächlich Sinn machen, dass es so ein bisschen der Verliererpreis in Anführungszeichen für den Nicht-MVP ist.
Ja, leider. Und das schwächt halt diesen Award eigentlich ab. Weil ich finde, vielleicht kann man mal drüber nachdenken, schreibt uns gerne auch in den Kommentaren überall, wo es den Podcast gibt oder auch bei Social Media, dass man Leute, die beim MVP nominiert sind, nicht bei Offensive Player oder Defensive Player of the Year nominiert sind. Das sind ja eh meistens Offensive. Also reicht ja OPI.
Eigentlich schon, ja.
Aber ich finde, das ist immer, das war die letzten Jahre, du hast es angesprochen, bei mir immer im Kopf, ja okay, der wird's nicht, dann kriegt er den Offensive Player of the Year Award. Also das schwächt sich ab und der ist dann irgendwie gar nichts mehr wert. So ist mein Gefühl zumindest.
Ja, ja. Ist ein Punkt. Ich glaube, der nächste Award, der wird sehr schnell gehen. Defensive Player of the Year. Ich rede einfach mal die Nominierten durch.
Ja.
Will Anderson von Houston, Nick Bonito von Denver, Miles Garrett von Cleveland, Aiden Hutchinson von Detroit und Micah Parsons von Green Bay. Mhm. Und es wird Miles Garrett, weil er einen Sack-Rekord aufgestellt hat.
Ja,
wahrscheinlich. Ist es so einfach?
Wahrscheinlich. Ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt. Ich musste ehrlich sagen, rein vom sportlichen Zugucken und auch von Statistiken generell, war ich bei Nick Bonito oder Will Anderson, ehrlicherweise.
Ja.
Micah Parsons ist aufgrund der Verletzung und sowas alles auch krasse Saison, aber irgendwie bei mir raus. Und dann habe ich Miles Garrett gelesen als dritter Name bei mir oder bei uns in der Liste und dachte, ja, okay, also wenn sie dem nicht geben, wäre auch irgendwie komisch.
Da haben wir jetzt alle drauf gewartet, er hat den gebrochen, man hat da, was muss da, drei Spiele drauf warten, nachdem er vorher vier, fünf, sechs, sechs pro Spiel hatte, immer mal wieder, nicht jedes Mal im Schnitt, aber ja, ist alles anders, Miles Garrett, es ist ein bisschen langweilig, der Award, aber das wäre sicherlich nicht das Falsche.
Das schon, und da ist aber auch die Frage, ist Sack alles in der Defense, und das ist halt die Frage, ne, dann wieder sind wir wieder bei
dem. Ja, wir sehen auch, wir haben nur Pass Rusher, gell, da ist letztes Jahr mit Pat Surtain als Corner war tatsächlich mal die große Ausnahme, aber jetzt haben wir dieses Jahr auch wieder nur Pass Rusher in den Top 5.
Total, weil, wie gesagt, Will Anderson und Nick Bonito nimmst du denen bei der Defense raus, jeweils, also die sind die überragende Saison, ich brauche jetzt keine Statistiken runterrattern, das könnt ihr gerne nachgucken, oder habt ihr vielleicht eh auf dem Schirm. Wäre ich eher bei einem von den beiden. Den würde ich irgendwie mehr gönnen als Miles Garrett, weil Miles war es schon.
Es ist ein bisschen lame geworden, weil Miles Garrett so gut ist. Es ist ein bisschen lame geworden.
Das ist das Problem,
Da kann er nichts führen, weil er einfach gut ist, aber es ist ein bisschen lame geworden, der Award.
Ja, absolut. Naja. Aber du bist dann auch bei Miles oder würdest du den anderen wünschen? Ja, bist du auch. Danke.
Da haben alle irgendwo ihre Berechtigung. Nach Miles Garrett wäre es Bonito oder Anderson auch bei mir. Keine Frage. Ich hätte, glaube ich, Bonito sogar ein bisschen vorne dran, weil ich es brutal fand, der ist halt in einer so starken Defensive insgesamt, in einer so starken D-Line, was dann unter Umständen für ihn problematisch ist, weil ein Miles Garrett noch mehr raussticht, wobei ein Miles Garrett überall rausstechen würde. Also das ist für mich eigentlich der Award, der mit Abstand am klarsten ist.
Ja, okay.
Alles, ich kann mir nichts anderes vorstellen, mit einem Sack-Rekord.
Ja,
bin ich bei dir. Würde mich sehr schwer wundern.
Die nächste Kategorie ist für mich ziemlich eindeutig und durchaus sehr, sehr klar. Comeback Player of the Year. Nominiert von den Cowboys Dak Prescott, von den Jaguars Trevor Lawrence, ach guck mal, da könnte er doch noch einen holen, Patriots Stephon Diggs, Niners Christian McCaffrey und Lions Aiden Hutchinson. Für mich ist es klar, für dich auch?
Für mich ist auch klar, weil ich mir die Frage gestellt habe, wer war denn wirklich, außer jetzt vielleicht Hutchinson und CMC, wirklich weg?
Richtig, ja.
Es ist eine Liga oder eine Sportart, wo es Verletzungen gibt. Stephon Diggs und Trevor Lawrence waren nicht mal verletzt, die waren halt weg vom Fenster, haben jetzt sportlich überzeugt, aber
Ja, Trevor Lawrence war schon ein paar Wochen raus, ja, aber nicht so, dass man sagen würde, das ist ein Comeback.
Ja. Ja, also es war ja ähnlich wie bei Burrow letztes Jahr, also sorry.
Ich weiß nicht.
Also für mich ist Hutchinson. Nicht McCaffrey, weil für dich ist McCaffrey, bin ich sicher.
Richtig,
für mich ist Hutchinson, weil ich die Leistung noch größer fand. Ich war bei McCaffrey halt nicht wie viele so fragend eingestellt, kommt er zurück. Für mich war das, was er dieses Jahr gemacht hat, zu 100% klar. Und ich fand, Hutchinson hatte so eine brutale Verletzung, die ihn einfach komplett zurückgeworfen hat. Und jetzt mit 14,5-6 zurückzukommen, viertbester bei den 6 zu sein, finde ich schon extrem beeindruckend. Das ist aber mein Problem, in Anführungszeichen, weil ich beim CMC einfach immer von Anfang an drauf war.
Das stimmt.
Ist er weiter, wie er vorher war. Das ist für mich keine Überraschung. Sorry, CMC.
Nee, das verstehe ich total. Ich bin trotzdem bei Christian McCaffrey, weil ich es in Woche 2 schon gesagt habe, wenn der so weitermacht und diese Saison durchspielt, wird der Comeback Player of the Year, weil er letzte Saison halt eigentlich dauerhaft gefehlt hat. Und wenn er drin war, konnte er nicht, weil er angeschlagen war. Das war auch nicht so eine schwere Verletzung, aber eine schwerwiegende, sage ich jetzt mal, von CMC. Deswegen war für mich am Anfang der Saison schon klar, wenn der die Saison durchhält, dann wird er Comeback Player of the Year. Deswegen habe ich da schon sehr, sehr früh festgelegt. Bin aber beide, dass es eigentlich einer von den beiden nur werden kann, weil Dak Prescott, der war halt schwach und das ist eine super tolle Offense gespielt.
Ja, die waren alle irgendwie mal verletzt oder sowas, aber das ist eine stinknormale Verletzung in der NFL, wo du halt, also das passiert halt in der Sportart, wo es um Körperkontakt geht.
Richtig, ja.
Ja, da kommst du halt fast nicht ohne Verletzung durch. Also dann können wir auch Stafford sagen mit seinen Rückenproblemen.
Ein bisschen zu billig. Richtig, ich bin erstmal froh, dass Joe Burrow nicht nominiert ist. Der gewinnt den ja sonst immer diesen Award. Bin aber auch traurig, dass sie diese Geschichte haben liegen lassen, Philip Rivers zu nominieren. Der war zwar natürlich nur 3 Wochen da, aber an und für sich ist das ja, wenn der, also Comeback reden wir immer von Verletzungen. Die NFL fasst es auch so auf mit schlechterer Leistung oder war halt überhaupt nicht gut, in Anführungsstrichen, oder relevant, in Anführungsstrichen, und spielt jetzt eine überragende Saison. Das ist ja immer so der Mix für den Comeback Player Award. Aber einer, der 5 Jahre weg war und in der NFL spielt, das ist ja das, also das ist ja gemalt für diesen Award.
Du hast vollkommen recht. Ich find's diesen Award in den letzten Jahren, wir hatten, als dann Joe Flacco vor Damar Hamlin genommen wurde, weil er halt zurückgekommen ist. Ja, das war sportlich nicht schlecht, aber Damar Hamlin, mach jetzt nicht wieder auch das Fass. Letztes Jahr mit Burrow fand ich auch irgendwie, ja, der war verletzt, aber es ist Joe Burrow, dass der wieder stark zurückkommt.
Ja, das stimmt. Da verstehe ich dann
auch mal, Und stimmt, eigentlich ist Comeback Player of the Year, weil das wirklich ein Comeback war. Philip Rivers, an den habe ich gar nicht gedacht. Das ist eigentlich die völlig logische Story. Aber sonst geht es immer um Storylines, nur bei diesem verdammten Award nicht.
Ja, aber ich glaube, das Problem ist, dass es halt nur 3 Wochen waren. Ich glaube, wenn der in Woche, ich sage jetzt mal 10, aufgedribbelt wäre, dann wäre er damit drin gewesen.
Aber ich fand das Comeback von Spiel 1 von ihm zu Spiel 2 schon deutlich beeindruckender, weil also im ersten Spiel dachte ich schon, hoi.
Ja, also den hätte ich gerne zumindest mal als Nominierten gesehen, sage ich.
Ja, guter Punkt.
Also da hätte man Dak Prescott, Trevor Lawrence oder Stefon Diggs auch rauslassen können, meiner Meinung nach.
Also Stefon Diggs und Prescott verstehe ich gar nicht. Sorry, bei allem Respekt, Stefon Diggs hat halt eine 1000-Yard-Saison, okay, aber das war ja nicht vorher ein schlechter Receiver. Der hatte vielleicht nicht die besten Umstände auf seiner Seite oder auf Teamseite, aber ja, auch der war verletzt bei den Texans. Ich weiß schon, alle waren irgendwo verletzt, aber dann müssten wir 100 Leute nominieren. Total. Pro Woche.
Ja. Schauen wir mal. An der Stelle ist übrigens gesagt, schreibt uns gerne, was ihr glaubt, wer es wird. Das wird dann in der Super Bowl Woche vergeben. Also schreibt uns gerne im Vorfeld auch da Kommentare oder Social Media, was ihr meint.
5. Februar, es ist Donnerstag, auf Freitag Nacht ist es dann, glaube ich, die Award Show.
Schreibt uns da gerne. Comeback Player wird ja immer mit am heißesten diskutiert, neben MVP, ehrlicherweise. Zumindest in meinem Umfeld.
Obwohl es der langweiligste Award ist. Aber okay.
Ja, aber es ist halt irgendwie so ein stranges Teil. Gehen wir weiter, oder?
Ja, weil jetzt finde ich spannend. Offensive Rookie of the Year. Also Quarterback von den Giants, Jackson Dart, Wide Receiver von Bucks, Emeka Igbuka. War ich ein bisschen überrascht. Running Back von den Patriots, Trevion Henderson. Wide Receiver von Carolina, von den Panthers, Tetteroa McMillan. Und Quarterback von den Saints, Tyler Shuck. Mhm. Da habe ich... ich habe jetzt einen Favoriten, aber ich finde es schwierig.
Also erstmal, ich liebe Rookies. So, ich habe mich verdammt schwer getan. Ich hätte eigentlich, und ich glaube, das ist aber nur, weil er sich verletzt hat, dann nicht so gekommen, Judkins diesen Award zu 1000% gegeben. Von den Browns, der Running Back. Der ist jetzt aber nicht dabei, deswegen ist vergesst, was ich gesagt habe. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin tatsächlich bei Jackson Dart.
Oh, nee, den habe ich zum Beispiel gar nicht auf meiner.
Du bist wieder bei Wide Receiver, oder? Wahrscheinlich.
Aber Max, ich kann es dir erklären, wie ich dazu gekommen bin.
Ja, hau raus.
Also, erste Saisonhälfte war es ja Igbuka. Da waren wir uns eigentlich schon klar, der Award ist weg. Sicher? Zweite Saisonhälfte fand ich dann Tyler Shock echt überraschend gut. Das hätte ich ihm so nicht zugetraut. Ich fand aber am konstantesten übers ganze Jahr gesehen, war Tetteroa McMillan.
Ja, stimmt. Der hatte mal zwei Wochen so einen Hänger gefühlt, aber das ist ja normal. Und dann
genau, und das ist die Frage, so, an wem es so wirklich lag. Das ist der einzige Rookie mit einer über 1000 Receiving Yard Saison, 1014 um genau zu sein. Der hat die meisten Receiving Touchdowns von allen Rookies. Der war am konstantesten meines Erachtens. Der war in den Playoffs mit dabei. Wie das dann passiert ist, sei mal dahingestellt, er war mit dabei.
Stimmt.
Das gilt bei allen anderen. Gut, wir hatten Henderson, klar, der ist jetzt mit den Patriots im Super Bowl, aber sonst waren es jetzt eher von noch schwächeren Teams.
Kein Winning-Team, ja.
Deswegen, Jackson Dart, der war mal zu oft im blauen Zelt. Das war aber nicht unbedingt, doch, das war auch seine Schuld. Doch, der muss auch lernen, nicht nur reinzurammeln in den Gegner.
Ja,
aber
der hatte halt viele Spiele dabei mit Rushing und Passing Touchdown. Der hat ein paar Rookie-Rekorde, nenne ich sie jetzt mal, oder zumindest eingestellt oder tolle Leistungen gebracht. Deswegen als Quarterback in so einer Position, ich erinnere auch an Jaden Daniels zum Beispiel, ist man da immer sehr leicht gewillt, einen Quarterback zu nehmen. Bin aber jetzt nach deiner Argumentation mit McMillan eigentlich über die Konstanz angetan, ihn zu nehmen, weil auch Jackson Dart und die Giants generell hatten ja keine Konstanz. Die haben
zu viel auch nicht verloren. Der ist auch schlechter geworden.
Aber grundsätzlich, was der geleistet hat als Quarterback bei einem schlechten Team, finde ich, dass er Platz 2 wird vielleicht hinter McMillan, könnte ich mir vorstellen dann.
Ich wäre bei Shaq auf Platz 2, weil damit, aber da ist halt auch der letzte Eindruck so gut. Gut, vorher konnte er sich noch nicht so zeigen. Lag jetzt nicht an ihm, um Gottes Willen. Aber ich finde Konstanz bei einem Rookie, finde ich schon ein sehr hohes Gut oder eine sehr hohe Qualität, weil das ist ja das, was du eigentlich nicht zwangsläufig erwarten müsstest von einem Rookie, was auch völlig fein wäre, noch nicht konstant zu spielen. Mhm. McMillan finde ich schon mit ein paar kleineren Ausnahmen, was klar ist, du hast schon gesagt, aber eine sehr durchgängig auf hohem Niveau spielende Saison.
Ja, bin ich bei dir. Auf der defensiven Seite von den Rookies können wir auch mal durchgehen. Von den Giants Abdul Carter, von den Seahawks Nick Emmanuel, von den Browns Carson Swessinger und zweimal Falcons mit James Pierce und Xavier Watts. Vorne und hinten sozusagen.
Deinen weiß ich schon mit Nick Emmanuel.
Habe ich das schon gesagt, oder wie?
Nee, aber das weiß ich. Das weiß.
Du kennst mich so gut.
Also du hast am Sonntag auch schon in der Übertragung gesagt und wird's nach Regular Season und Playoffs gehen, wäre es Nick Emmanuel.
Ja,
weil das der perfekte Spieler ist für,
der ist so gut aktuell
für die Seahawks, für Mike McDonald ist es genau der richtige Spieler. Aber das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich bleibe natürlich bei Carson Swessinger.
Ja.
Und zwar mit dem Argument Konstanz. Wie bei McMillan. Das ist ein enges Ding mit Emmanuel und Swessinger. Aber ich weiß gar nicht, Favorit ist wahrscheinlich Emmanuel bei den Buchmachern, ich könnte es gar nicht sagen.
Das habe ich nicht gecheckt, ehrlicherweise.
Ich schau gleich mal, aber ich sag mal kurz zu Swessinger. 16 Spiele hat er gemacht, wo zwischenzeitlich mal hieß, mit Verletzung ist er länger raus. Nee, hat ein Spiel verpasst. 2,5 Sacks, 2 Interceptions, 3 Passes deflected, 156 Tackles, die 6. meisten der NFL. Eine Miss-Tackle-Rate von 10,6, die mag noch ein bisschen zu hoch sein, also Platz 25 von Linebacker, aber wenn wir es mit Rookies vergleichen, der Top-Wert ist bei Jihad Campbell mit 7,3. Also 3% Unterschied finde ich jetzt nicht so ein Riesen-Case. Und Campbell ist ja da mittlerweile gar nicht mehr in den Top 5 mit dabei. Ich bin für Carson Swessinger. Ich finde es irgendwie geil auch. Ich mag den Dude.
Ich auch total. Da tritt es bei mir offene Türen ein. Mein Herz würde auch Swessinger sagen. Mein Kopf sagt Emmanuel. Der hat mich, das darf ich an der Stelle natürlich eigentlich nicht tun, von den Playoff-Spielen total überzeugt. Aber in der Regular Season auch schon, hat der mir so gut gefallen. Hat jetzt, finde ich, nochmal einen Step gemacht. Hat für den Award nichts zu bedeuten. Aber der ist ein Defensive Back, der ist physisch, der ist groß genug, der ist schnell genug. Mir gefällt es. Ich sage das jetzt schon häufiger gesagt in Übertragungen. Troy Aikman hat es mal zu den Texans gesagt und ich finde, das trifft bei Nick Emmanuel auch komplett zu bei Seattle. Als Defensive Back tackelt er und spielt er auch wie ein Linebacker. Das ist so ein richtiger Hybrid-Typ, der das werden kann.
Kyle Hamilton von den Seahawks.
Genau, richtig, genau, so in die Richtung, ja, von den Ravens, ja, meinst du. Du meinst den Kyle Hamilton von den Seahawks.
Genau.
So ist es ja richtig formuliert, ja. Deswegen, ich bin eher Herz, Swessinger, Cleveland Browns und so, aber ich glaube, es wird immer Rory.
Bin gerade erstaunt, bei den Buchmachern ist Swessinger tatsächlich vorne, sogar vor James Pierce teilweise und Emmanuel
auf 3. Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, was machen wir mit den beiden Falcons noch?
Absolut super gute Saison, die Defense ja insgesamt, glaube ich, richtige Richtung, aber Abdul Carter ist für mich tatsächlich... Oh, ich weiß gar nicht, ich habe nur 1 und 2. Swessinger und Emmanuel. Danach habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber die habe ich sofort weggestrichen von meiner Liste.
Ja, bin ich, sehe ich aber genauso. Ich glaube, da gibt es diese zwei Favoriten.
Gehen wir zu den Coaches. Das ist ja für mich nämlich die schwerste Kategorie.
Mach das alleine. Ich nehme mich bei Coach of the Year raus. Ich habe keine Ahnung, was ich da sagen soll. Wirklich nicht.
Also Coach of the Year, Head Coach. Ben Johnson, Chicago Bears, Liam Cohen, Jacksonville Jaguars, Mike Vrabel, New England Patriots, Kyle Shanahan, San Francisco 49ers, Mike McDonald, Seattle Seahawks. Ja. Holy moly, warte, schau ich bei den Buchmachern. Sag mal du, wen du hast. Ich wüsste mal, wer bei den Buchmachern jetzt vorne sein soll.
Ich habe keinen, weil ich finde, ich habe so überlegt. Ben Johnson, Liam Cohen, Mike Vrabel haben in einer Saison die komplette Franchise und ihr Team umgedreht und zu einem Winning-Team, / Playoff-Team gemacht. Das ist schon mal der größte Punkt, den sie auf ihrer Habenseite haben. Kyle Shanahan hat es mit den San Francisco 49ers erneut in die Playoffs geschafft, trotz vieler, vieler Widerstände. Das ist auch immer ein Part, den man mit reinnehmen muss bei Coach of the Year. Welche Umstände hat man und was hat man mit dem Team erreicht? Und da ist Kyle Shanahan vielleicht sogar der Beste von diesen fünf. Mike McDonald hat eine unfassbar heftige Defense auf den Platz gestellt, hat mit einer Offense immer noch Top 5. Die waren ja in vielen Statistiken auf beiden Seiten des Balles über die Regular Season immer Top 5. Auch das ist überragend. Und in seinem zweiten Jahr diese Franchise auf links und zu einem Super Bowl-Teilnehmer jetzt am Ende des Tages sogar gedreht. Ihr merkt schon, ich tue mich total schwer, weil du hast bei allen genau diese Argumente, hast dann immer auch Gegenargumente, wie bei Mike Vrabel, leichter Spielplan. Wie bei Liam Cohen, wo du sagst, nach der Bye Week mit dem Offensive Play Calling hatte gar nicht so viel zu tun gehabt, aber bla bla bla. Kyle Shanahan, Verletzungen, bla 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 bla. Also es hat immer jeder so ein paar Themen. Ich schwafel drumherum, weil ich mich nicht festlegen kann und mich nicht festlegen will. Die haben alle so krasse Argumente. Schwierig.
Vrabel ist scheinbar der Favorit bei den meisten Buchmachern. Überraschenderweise hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ben Johnson war es schon vor der Saison. Wir können es ja mal so aufdröseln. Chicago Bears, Ben Johnson, haben wir alle besser erwartet. Vielleicht nicht ganz so gut, wie sie dieses Jahr waren, muss man ehrlicherweise sagen. Liam Cohen, ich glaube, da hatten viele nicht so wirklich bei den Jaguars eine Erwartung, sind deutlich besser gewesen, als man es erwarten konnte. Mike Vrabel, Patriots, das war ja einer unserer Geheimfavoriten, da sind wir zum Beispiel gar nicht so weit weg. Ja. Mike Vrabel, super Job gemacht, aber auch besser als gedacht. Mike McDonald, haben wir letztes Jahr schon gesehen, die Defense ist brutal, sind auch nochmal besser geworden, dass sie so gut sind, hätten wir nicht gedacht. Und jetzt komme ich zu meinem Gewinner und das ist dann Kyle Shanahan, weil alle eigentlich auf einer Stufe für mich sind. Mit der angeschlagenen Mannschaft einen Rekord von 12-5 zu holen, finde ich beeindruckend brutal. Purdy hat 9 Spiele gemacht, Kittle hat 11 Spiele gemacht, Pearsall hat 9 Spiele gemacht. Bosa hat nur 3 Spiele gemacht. Michael Williams 9 Spiele. Fred Warner 6 Spiele. Und. Und der Dude war noch nie Coach of the Year. Ja, Dieses Jahr finde ich es beeindruckend. Wenn er die Division gewonnen hat, wäre es glaube ich durch. Da steht jetzt Mike McDonald noch dazwischen, weil er mit den Seahawks einfach nicht umsonst ist er im Super Bowl. Aber ich finde Kyle Shanahan mit den Ausfällen, das auf den Platz zu bringen, dann offensiv wie defensiv. Defensiv gibt es einen Robert Saleh, aber er ist ja der alles überwacht. Ich finde es richtig dieses Jahr Kyle Shanahan. Aber da machst du wirklich keinen falsch dieses Jahr.
Und das ist der Einzige, deswegen meinte ich das, der Einzige, der andere Argumente hat als die anderen vier. Weißt du, alle, du hast es ja gerade gesagt, alle haben ihr Team besser gemacht, alle haben sie, aber er hat das einzige Argument mit einem scheiß Umfeld, hat Scheiße zu Gold gemacht.
Da waren ja irgendwann, selbst die Nummer 2 Leute waren raus, gerade in der Defensive. Und das ist schon
Linebacker-Unit, sage ich nur, da war ja
gar keine. Da waren enttäuschende Spieler mit dabei gegen die Seahawks, Playoff aus war enttäuschend. Wäre auch die Frage, ich glaube, selbst mit voller Kapelle hätte es nicht gereicht, weil die Seahawks einfach besser sind. Nur vielleicht sind sie halt grundsätzlich einfach besser, wobei, das spricht dann gegen meine These, dass ja die Seahawks eigentlich Letzter der Division werden. Was auch immer. Ich sage einfach Kyle Shanahan. Das kann nicht sein, dass der noch nie Coach of the Year war.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, irgendwie lobbytechnisch wird es Mike Vrabel. Habe ich das Gefühl. Scheinbar.
Ich bin jetzt selber überrascht, dass er bei den Buchmachern die Nummer 1 ist.
Weil das ist dieser, er war bei den Patriots, er hat diese Franchise mit einem ganz jungen Quarterback, 23 Jahre alt, zu einem Winning-Team gemacht, von Worst to First, bla bla bla. Ich glaube, das sind die Argumente, die lobbytechnisch am meisten ziehen, aber ich bin auch dann immer mehr bei Kyle Shanahan und vergleiche es vielleicht mit der Zeit von Kevin Stefanski bei den Browns. Da waren es zum einen auch einige Verletzte, aber auch sehr viele junge Leute und er hat mit dem Team dann in einem letzten Regular-Season-Spiel noch die Playoffs geschafft gegen die Steelers, wo man sich danach dann gleich nochmal getroffen hatte und hat dann eben Coach of the Year gewonnen. Und so mit Kyle Shanahan ist es ein Stück weit ähnlich, finde ich.
Ja, lass uns überraschen, aber da trifft es auf jeden Fall definitiv keinen Falschen. Also wird nirgendwo einen Falschen treffen, aber ich glaube, da ist es echt so ausgeglichen. Aber scheinbar echt Mike Vrabel vor McDonald und vor Ben Johnson bei den Buchmachern. Ja, interessant, das hätte ich jetzt so nicht gedacht.
Der hat keine Lobby. Der Kyle hat keine.
Er wird es wahrscheinlich auch nicht werden, aber ich würde es ihm geben. Ja. Assistant Coach of the Year als letzte Kategorie. Philadelphia, Defensive Coordinator Vic Fangio. Minnesota, Defensive Coordinator Brian Flores. Denver Defensive Coordinator Vance Joseph, Seattle Offensive Coordinator Clint Kubiak und New England Patriots Offensive Coordinator Josh McDaniels.
Nee. Josh McDaniels auf keinen Fall, glaube ich. Für mich ist da eigentlich, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, ich habe mich ja vorbereitet auf diesen Podcast, aber während wir drüber sprechen, ändere ich das Ganze schon wieder. Wen hast denn du? Ich habe jetzt plötzlich einen ganz, als du es vorgelesen hast und ich dir einfach mit geschlossenen Augen deiner süßen Stimme lauschte, mich umentschieden.
Ehrlich gesagt gibt es für mich da nur zwei Favoriten. Broncos Defense brutal, die war aber letztes Jahr ehrlich gesagt schon brutal. Vikings Defense fand ich dieses Jahr nicht so geil, muss ich zugeben. Und ich habe nichts gegen Brian Flores. Ich halte den für einen sehr, sehr guten DC, vielleicht sogar einen guten Head Coach. Vic Fangio, Eagles gute Defensive, aber jetzt auch nicht die Top-Defensive. Und da bin ich bei Kubiak und McDaniels, bei beiden offensiven Assistant Coaches, weil Kubiak macht schon echt einen tollen Job da bei den Seahawks, weil er, also das hat ihm keiner, glaube ich, so zugetraut, dass es mit Darnold so super funktioniert. Er hat es hinbekommen, das Laufspiel, das besser funktioniert, was man sich erhofft hat. Deswegen ist der eigentlich mein Favorit, bin aber nochmal umgeschwenkt vor unserer Aufnahme auf Josh McDaniels, weil ich mir nochmal Zahlen angeschaut habe. Okay. Die sind Offense nach Total Yards Nummer 3 in der NFL und waren letztes Jahr die Nummer 31.
Ja.
Also den Swing hinbekommen, ohne dass das Personal jetzt auf der offensiven Seite so viel besser wird. Da kam Stephon Diggs dazu, okay. Da kam Henderson dazu. Aber das finde ich beeindruckend. Das hatte ich jetzt so. Es liegt eigentlich vor der Nase. Und das ist so ein Umschwung, den ich nicht gedacht hätte. Eigentlich wollte ich es, wie gesagt, Seattle geben, damit sie da auch nochmal einen Award abstauben. Aber ich bin bei Josh McDaniels.
Ja, ich bin jetzt, wo du das sagst, kann man das schon diesen Case wieder ziehen, wie bei den Headcoaches auch. Was hat man aus dem Team gemacht, ne, mit denen, was man hat? Und er hat das Laufspiel verbessert, er hat das Playcalling ein bisschen ausbalancierter gemacht. Natürlich in den Umständen mit einer Offensive Line, die dann besser ist und so weiter und so fort. Aber da bin ich schon bei dir, die Statistiken, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mich selbst prügeln, wenn ich gegen Vance Joseph voten würde. Ich glaube, Denver Broncos Vance Joseph, weil ich Woche für Woche hier im Podcast und überall ständig gesagt habe, wie krass diese Defense ist. Und ja, die war letztes Jahr schon krass und dann hat er vielleicht nicht so einen Case wie Josh McDaniels, dass er was neu gemacht hat oder verbessert hat, weil sie ja eh schon stark überragend waren. Aber all die Zahlen, all die einzelnen Spieler, wie Jürgen Klinsmann sagt, ich will euch jeden Tag ein bisschen besser machen. Hat Vance Joseph auch
gemacht. Jetzt schwäbelt er schon. Auch. Du Schwabesäckel.
Hat der Vance auch gemacht.
Nee, lass mich da noch schnell schauen. Ja. Haben wir da die Odds? Das ist wahrscheinlich nicht so leicht zu finden. Coach of the Year. Weiß ich, ob Assistant Coach, ob da so viel.
Wer ist denn letztes Jahr Assistant Coach of the Year geworden? Ich habe schon wieder vollkommen vergessen. Fragen.
Keine Ahnung.
Das schaue ich jetzt nach, Leute. Da müsst ihr jetzt dranbleiben. Gemeinsam recherchieren mit Christoph Stadler und Flo Hauser.
Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird Kubiak. Ich gehe aber mit Josh McDaniels, weil er diesen Umschwung so krass dann hinbekommen hat.
Ja, Ben Johnson, klar, war letztes Jahr.
Ah, logisch. Macht Sinn.
Ja, okay. Bin ich gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Nochmal der Hinweis, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dann gibt es die Awards, die NFL Honors, wie es offiziell heißt. Und dann
stimmt,
können wir
so bald, heißen sie. Mir ist der Name vorhin nicht eingefallen. Genau.
Und dann können wir bald dann die NFL Honors Nominated Winning Head Coach und so weiter, können wir dann durchgehen. Spannend, schreibt uns, wie gesagt, an der Stelle noch einmal, wen ihr gerne hättet von eurem Team, vielleicht noch jemand ganz anderen. Aber ich glaube, da sind wir tatsächlich ähnlich unterwegs gewesen. Christoph, ich freue mich sehr darauf und bin gespannt, wer es am Ende wird.
So ist es. Nächste Woche gibt's dann die Vorausschau auf den Super Bowl. Die Patriots als Designated Home Team gegen die Seahawks. Da schauen wir natürlich in Gänze drauf. Findet dann am 8. Februar amerikanischer Zeit statt. 8. Februar starten wir mit unserer Übertragung. 23 Uhr gibt ein großes Panel. Unser Expertenteam wird da richtig groß besetzt sein und der Pro Bowl findet ja auch noch statt in der Woche, bisschen ungewohnt. Das müsste dann Dienstag auf Mittwochnacht sein, 3. auf 4. um 2 Uhr. Mit Shadur Sanders.
Ja. Hör mir auf, ey. Offensive Rookie of the Year, nicht nominiert, aber plötzlich im Pro Bowl dabei, weil wer ist nicht am Start? Drake May, ne, glaube ich.
Drake May ist obviously nicht am Start.
Ja, genau, ich überlege gerade, ob das so richtig
ist. Ich oute mich als nicht so der ganz große Pro Bowl Schauer, wenn ich
eigentlich. Nein, aber Tyler Huntley war ja auch mit dem Pro Bowl dabei, weil irgendwie keiner konnte.
Ja, ja. So kam dieser Podcast zustande.
Aber hätte man in der AFC nicht noch jemand anderes finden können als Shadur Sanders?
Ich glaube, sind fast alle verletzt im Urlaub, Cancun, was auch immer.
Also ich finde, und da an der Stelle von mir ein Hinweis, weil ich fand den Pro Bowl lange Zeit auch ziemlich bescheiden. mit den Skill Challenges, die habe ich schon immer gerne geguckt. Guckt es euch an, das macht richtig Laune. Da seht ihr mal die NFL-Spieler, wie sie lustig unterwegs sind und sich ein bisschen foppen, die gegenseitig auch immer mit den Manning-Brüdern übrigens. Das macht wirklich großen Spaß. Und das Flag-Football-Spiel ist auch klar besser, als es eben früher war, mit dem wir tackeln uns nicht und laufen einfach durch. Deswegen, ich bin mittlerweile eher einer, der den Pro Bowl nicht live, aber ich gucke mir dann schon ein paar Sequenzen an, weil ich es ganz witzig finde.
Okay. Also schaut ihn euch an, das schadet nie. Wir werden aber kein Wort mehr drüber verlieren, was genau, dann da so ist passiert ist nächste Woche. So, dann feiern wir uns jetzt noch den 100. Vielleicht bekommen wir alle noch einen Kuchen zugeliefert. Also wir beide jetzt, ich hoffe, logischerweise. Ich davon gehe ich nicht aus.
Guck mal, wie man klopft, aber leider nein.
Nee. Naja. Na, das war ich jetzt. Okay, dann bis nächste Woche. Dann gibt's die Super Bowl Vorausschau. Ah, ich freue mich drauf.
Oh ja.
Seahawks Patriots. Hätte keiner gedacht. Es kommt immer anders. That's the NFL. Nummer 100. That's it.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.